Hallo, herzlich willkommen zu Folge 13 von Mega Magisch. Heute mit Sarah, die nicht zu Gast ist. Hallo Sarah.
Hallo Arne, vielen Dank, dass du mich auch ans Mikro lässt.
Und mit Fiona.
Hi.
Und die kennt sich nämlich aus mit Cosplay, darüber wollen wir später reden. Vorher reden wir aber auch nochmal darüber, warum denn Sarah jetzt nicht zu Gast ist, sondern Gastgeberin. Und eigentlich können wir damit auch loslegen. Die Sache ist nämlich die, dass ich ja dann zwei Folgen in der Post-Max-Ära.
Gott hab ihn selig.
Genau. alleine aufgenommen habe und das ging zwar gut, aber zu zweit macht mehr Spaß. Und deshalb stelle ich mir gerade einen Pool von möglichen Mist mit Gastgebern zusammen und Gastgeberinnen, die dann immer, wie sie gerade Bock haben, mit dabei sein können oder eben nicht. Und genau, heute fangen wir damit an und Sarah ist dabei.
Yay! Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, dass du mich gefragt hast. Ich habe sehr gelacht, als du mich darum gebeten hast und meintest, beim letzten Podcast hattest du ja schon so eine halb moderierende Position eingenommen. Und dann dachte ich so, hast du mal also schön nett ausgedrückt, dass ich meine Klappe nicht halten kann.
Was redet der Typ da?
Du bist halt sehr freundlich. Und ja, ich freue mich, weil ich den Podcast ja auch gerne höre. Und wenn man das, wenn ich es dazu etwas dazu beitragen kann, dass er weiterkommt und es noch mehr Folgen geben kann, dann gerne.
Huhu!
Yay!
Voll geil.
Ja, ich freue mich.
Ja. Und dann wollte ich noch ganz kurz, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, davon erzählen, dass ich, zugegeben, es ist ein bisschen spät, aber die letzte Folge ist eben auch schon was her, ich war zwischen den Jahren auf dem 30C3, dem 30. Chaos Communication Kongress in Hamburg. Und da sind zwei Dinge passiert, die mit Mega Magisch zu tun haben.
Skandal!
Und zwar, Skandal, ja.
Skandal um Arne.
Auch das. Ah. Aber zunächst mal ist mir aufgefallen, wie groß die Schnittmenge zwischen Kongressbesuchern und vielleicht sollte ich noch gerade sagen, der Chaos Communication Kongress ist der jährliche Kongress des Chaos Computer Clubs.
Mhm. Wo die wirklichen Revolutionen herkommen. Also ich habe immer so das Gefühl, dass sich da wirklich wahre Perlen an Informationen verstecken. Also was man hacken kann, was man irgendwie gerade an Netz und politischen Themen bespricht. Ich finde das immer sehr spannend.
Ja, ich bin da seit dem 19. Kongress, glaube ich, einigermaßen regelmäßig, nicht in jedem Jahr. Dieses Jahr war übrigens ganz, ganz großartig und ich glaube auch zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass es besser war als mein erster Kongress.
Das hattest du bei den Jahren zuvor nicht?
Früher habe ich, also in den Jahren zuvor habe ich immer gedacht, ja, war super. Also einen schlechten Kongress habe ich tatsächlich nie erlebt.
Ach so, du meinst.
Aber der erste war immer der allergeilste so, irgendwie. Okay. Und dieses Mal, also das hat alles übertroffen. Das war wirklich episch.
Aber warum?
Es war riesengroß. Es war Snowden-Jahr.
Ah.
Die haben sich einfach in der Organisation sowas von selbst übertroffen. Das war unglaublich. Also es gab immer schon irgendwie Partys um den Kongress rum und die habe ich auch immer gerne genutzt, aber in diesem Jahr war das zum Beispiel einfach mit in diesem Kongresscenter. Die haben halt, und das haben sie Lounge genannt, aber das war ein Club, also die haben da einen Club reingebaut.
Wow.
Wo auch, also tagsüber war dann irgendwie, waren da Live-Musiker und so und nachts war dann halt Party und es war einfach ganz großartig.
Also ein rauschendes Fest.
Ja.
Aber wer bezahlt das denn eigentlich alles?
Das bezahlt sich aus den Eintrittsgeldern, die aber verhältnismäßig niedrig sind. Mhm. Dann aus ein bisschen der Kasse des Clubs. Und ich glaube in diesem Jahr sogar ziemlich stark aus der Kasse des Clubs. Und durch einfach unfassbar viele freiwillige, ehrenamtliche Helfer. Also
das ist ja krass, da kann man. Da wird man ja ganz neidisch, wenn man an Comic-Veranstaltungen denkt, aber das ist vielleicht auch ein falscher Vergleich.
Ja, vielleicht ein bisschen. Also das ist halt nicht so eine sich selbst organisierende Community. Und beim Kongress ist es jetzt zum Beispiel so, da waren irgendwie über die Zeit rund 9000 Besucher.
Das ist aber schon viel.
Und 1000 freiwillige Helfer. Also, okay. Die waren Teil der Besucher, ne? Aber wenn man sich überlegt, jeder Neunte hilft da irgendwie mit. Das ist schon ganz cool.
Ja.
Na, und die Schnittmenge aus kongressbesuchenden Nerds und Rollenspiel und Comic und was weiß ich, was eben mega magisch affinen Menschen, die ist sehr groß, wie es aussieht, weil mich ganz viele Leute angeschrieben haben oder, also als irgendwie rauskam, dass ich da bin, dann habe ich ganz viel Feedback bekommen und so. Da war ich ein bisschen überrumpelt.
Und schon haben sie dich auf ihren Händen rausgetragen.
Fast.
Okay. Bekamst du Geschenke?
Ich habe zweimal ein Getränk ausgegeben bekommen.
Das ist ein Geschenk.
Ja,
das ist,
oder?
Ja.
Und dann hat sich da ein Hörertreffen selbst organisiert. Also cool. Irgendjemand fragte dann halt so bei Twitter oder app.net oder sowas, ja, hast du nicht, wollen wir nicht ein Hörertreffen machen? Und ich dachte erst noch so, ja gut, also dann treffe ich mich halt mit der Person. Das ist sicher interessant.
Ja, man neigt wahrscheinlich, also man weiß ja auch nicht so richtig.
Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es irgendwie großartig was geben könnte. Und dann stieg aber auch sofort irgendwie die nächste Person mit ein und sagte, ja, oh, da wäre ich auch mit dabei und so. Und auf einmal fanden sich da so, ja, also bei dieser Organisation waren es dann irgendwie 3, 4, 5 Leute und ich war schon total platt. Und dann haben wir uns auch einen Termin überlegt, also halt irgendwie morgen Abend so irgendwie und einen Ort. Und dann saß ich dann da, muss sagen, ziemlich angeschlagen, weil, naja, es gab halt diesen Club und so und ich hatte einen schweren Kater.
Ja, ich verstehe. Und auf einmal hörte man so eine Büffelherde, die sich anbahnt aus dem Hintergrund.
Fast, ja. Ungefähr eine Büffelherde von über den Daumen geschätzt jetzt 10 Personen oder so. Und
das also sind 20 Füße, das kann schon Geräusche erzeugen.
Also das fand ich irgendwie total Wahnsinn. Zum Glück war einer der Leute, die das auch mit initiiert haben, der Stefan vom Troja Alert Podcast. Den möchte ich hiermit empfehlen, ist sehr gut.
Okay. Podcast.
Da wird über Sagen und Mythen gesprochen, beziehungsweise nacherzählt und nachher interpretiert.
Tatsächlich.
Also ich finde das super. Und das hat dann auch dafür gesorgt, dass ich dann sofort sagen konnte, das ist ein mega magisch und Troja Alert Podcast. Der macht auch noch einen anderen Alert, den ich aber nicht höre, Spoiler Alert, wo sie über Bücher reden und die halt spoilen. das hat dann, hatte zum Nebeneffekt, dass ich dann auch mal eine Frage stellen konnte, wenn ich zu nervös geworden bin.
Ist dir heiß geworden unter den Scheinwerferlichtern?
Ja, ein bisschen tatsächlich.
Und auf einmal ist ein Kult geboren.
Ja.
Und
die Arne-T-Shirts sind weggegangen wie nichts.
Genau, und schon hast du die 12 Rolls Royce in deinem Garage stehen, die du jetzt sammelst, weil du so ein erfolgreicher Kultleader bist.
Der eine oder andere ist es vielleicht geworden.
war schön. Das ist doch cool, auch mal so Zuspruch zu bekommen.
Ja, und das hat mir halt gezeigt, dass ich überhaupt, also dass man sowas mal machen könnte. Also ein Hörertreffen vielleicht dann ohne einen Kater zu haben und
nee, mit ist, glaube ich, immer lustiger, halt nur nicht für dich.
Also, ich hätte gerne noch sehr viel länger mit den Leuten gesprochen, aber irgendwann war mein Hirn auch völlig leer. Ich saß da und es ist irgendwie mehr Schmerz gerade in meinem Kopf und so.
Ja.
Aber ohne Kater, glaube ich, das sollte man wiederholen. Vielleicht dann auch nicht in so einer trubeligen Umgebung, sondern irgendwie einfach in einer Kneipe oder sowas. Aber dass das überhaupt geht, ist eine tolle Erfahrung. Also das fand ich wirklich schön.
Ja, wir waren ja beide, glaube ich, auf einem Hoaxilla-Hörertreffen. Und ich fand das auch total angenehm, einfach weil mir geht es ganz oft so bei Podcasts, wenn ich beim Podcast hören, dass ich tatsächlich auch natürlich Podcasts höre von Leuten, die ich selber sympathisch finde. Und dann denke ich immer so, ach, mit dem würdest du auch gerne mal schnacken. Und ich glaube, also mein aufdringliches Naturell kommt da so ein bisschen durch. Aber ich glaube, da gibt es schon einige, die dann einfach ja, den gemeinsamen Interessenschwerpunkt haben und dann vielleicht auch jemanden finden, wo sie denken, oh, der denkt gleich oder der tickt gleich. Und ich glaube schon, dass da einige kommen würden auch. Mhm. Also ich selbst mich fragen ja Leute schon, wann geht es weiter mit Mega Magisch? Und dann weiß ich gar nicht,
voll geil.
Ja, wie viele Leute dich da schon kontaktieren. Also
ab und zu passiert da tatsächlich was. Anderes mega magisches Ereignis auf dem Kongress war, dass da auch der das Team vom Radiorollenspiel war. Und mit denen habe ich ja, oder mit dem Markus zumindest, habe ich ja vor einiger Zeit einen Podcast aufgenommen und wir haben über das Radiorollenspiel geredet. Und
mit dem Monoxid.
Genau, mit dem Monoxid. Und da habe ich ja großspurig behauptet und versprochen, dass ich beim nächsten Radiorollenspiel dann auch mitmachen werde.
Haha, mitgehangen, mitgefangen.
Genau, und Großmaulschulden sind ja bekanntermaßen Ehrenschulden. Die haben da ein Live-Radiorollenspiel aufgezeichnet und naja, da habe ich halt mitgemacht.
Und wie war's? Also ich fand das Konzept klang super interessant. Ich konnte mir immer noch nicht so ganz vorstellen, wie es funktioniert, halt auch so in der technischen Umsetzung. Mhm. Aber wenn es wohl einen Rahmen gäbe, dann wahrscheinlich dieses Festivals.
Ja, also über die Technik kann ich gar nicht so viel sagen, weil die uns, also wir waren halt die Hörer, ne? Mhm. Also die eigentlich an ihren fiktiven Radiogeräten saßen. und man hat uns hinter einer Wand aus so Pappaufstellern versteckt. Das fand ich ein bisschen doof.
Da kannst du ja selber gar nichts sehen, oder?
Ich konnte nichts sehen. Ich konnte auch das Publikum nicht sehen. Aber Publikum ist gleich so ein Stichwort. Ich muss mich da so ein bisschen entschuldigen.
Was hast du getan? Wen hast du beleidigt? Was hast du?
Ich habe ja so einen gewissen Rampensau-Entertainer-Reflex.
Das möchte man doch für so ein Radiorollenspiel, oder nicht?
Klar.
Oder warst du betrunken?
Also betrunken war ich auch.
Das zeichnet sich wirklich ein Dilemma, die Tragik einer
Existenz. Man muss vielleicht dazu sagen, dass der Kongress ist für mich tatsächlich in erster Linie ein großes Fest.
Ja.
Ne? Und ich gehe da hin und lass mich dann 4 Tage lang treiben und
muss man damit auch leben, was man dann da genau, eventuell umnebelt gemacht hat, aber vielleicht war es ja auch unterhaltsamer, als du denkst.
Also unterhaltsam wird es gewesen sein. Also dieser Rampensau-Reflex kickte halt rein. ich habe mitgekriegt, dass da Leute vorne sitzen und musste dann sofort unterhalten und habe dann vielleicht den einen oder anderen Lacher provoziert, der zu Ungunsten meiner zu spielenden Rolle ging.
Aber er war unterhaltsam.
Genau, also ich glaube, die Leute haben Spaß gehabt. Also es war jedenfalls nicht so, dass ich gedisst wurde für meine schlechten Witze.
Okay.
Aber ich war da halt in einer Gruppe von 3 Leuten, die Hörer gespielt haben. Wir haben Hörer gespielt, die Rollen gespielt haben.
Das ist Inception.
Ja, genau, mit Alexander und, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen.
Einer anderen wichtigen Person.
Ja, und den Namen schiebe ich nochmal nach.
Gut, das wird recherchiert in den Shownotes.
Ach, das ist mir jetzt aber ein bisschen unangenehm. wir saßen da und ich habe die auch ein bisschen übergebügelt, muss ich sagen. Das war also beidem. Das ist mir etwas unangenehm. Bin ich auch schon in dem heute veröffentlichten Radio-Rollenspiel-Podcast ein bisschen für gedisst worden.
Ja, aber gut.
Zu Recht, zu Recht.
Manchmal schäumt es einem halt über. Und wenn man dann auch noch das ein oder andere, also wenn man dann noch in Feierlaune ist, dann kann das halt einfach passieren. Ich würde mich da selber nicht ausnehmen.
Ja. Was man aber dazu sagen kann, ist, diese ganze Aktion ist aufgezeichnet worden, wohl irgendwie mit 10 Minuten Versatz. Da hat jemand vergessen, den Aufnahmeknopf pünktlich zu drücken. Aber ersten 10 Minuten fehlen wohl. Danach ist das aufgezeichnet worden. Und das wird in der Woche vom 24.02. bis 2.03. irgendwann veröffentlicht auf der Radiorollenspielseite, die ich auch noch mal verlinken werde. Also da könnt ihr dann euch angucken, was ich verbrochen habe. An Hören meine ich natürlich. Ja. Und das Radiorollenspiel startet jetzt auch die nächste Staffel bei Detektor FM vom 16. bis zum 20.3. Also dann.
Das ist sehr interessant.
Und ganz wichtig ist noch, ich war der Meinung, ich hätte meine Schuldigkeit damit getan, dass ich da mich zum Löffel gemacht habe.
Aha, hast du dich verpflichtet jetzt zur weiteren Teilnahme?
Nee. aber
du hättest erwartet.
Genau, also der Monoxid meint, das zählt nicht. Und ich sage, das zählt doch. Und ich fände es ganz gut, wenn vielleicht der eine oder andere mal seine Meinung kundtun würde, ob das denn jetzt wohl gezählt hat oder nicht, nachdem
so
ihr euch das angehört habt.
Folge quasi im Gegensatz zu dem. Aber die Geschichte ist dieselbe, die dann erzählt wird in dieser Aufzeichnung und dem, was jetzt noch kommt.
Also die Aufzeichnung vom Kongress, das ist eine Geschichte, die schon mal im Radio gelaufen ist.
Ah, okay.
Die nächste Staffel ist jetzt was Neues. Also da weiß ich auch nichts drüber. Aber genau, schreibt mal doch bitte in die Kommentare oder sonst wie, ob ihr der Meinung seid, dass ich da noch mal mitmachen muss oder nicht.
Also ich finde es lustig, den Arne zu hören, natürlich.
Ich würde auch denken, das hat sicher so eine gewisse Tendenz jetzt. Aber macht das doch mal. Und ihr könnt mir auch gerne schützend zur Seite springen. Das fände ich auch nicht so schlecht.
Da bin ich mal sehr gespannt.
Weil auf mich hört der Markus ja nicht. Und dann
meinst du, er lässt sich noch demokratisch umstimmen
vielleicht
von einer großen Menge?
Mit etwas Glück.
Zu deinen Gunsten, okay.
Das wären meine Kleinigkeiten für die heutige Folge.
Okay.
Kleinigkeiten jemand sonst?
Ich muss zugeben, ich habe da noch nichts gesammelt und dachte, ich lasse mich einfach mal treiben von den Gesprächsthemen.
Ja, dann kommen wir doch zur Großigkeit.
Ja,
zum
Fiona.
Genau.
Das bin ich, hi.
Das bist du, hallo. Und du machst Cosplay, aber vielleicht erstmal noch, du, außerdem schreibst du, ne?
Genau, ich bin Autorin und schreibe alles Mögliche eigentlich, also angefangen von einem Theaterstück über Tarantino, über popkulturelle Artikel, ich habe einen eigenen Blog, ich habe einen Roman geschrieben tatsächlich.
Wo kann man den lesen?
Noch nirgendwo.
Aha, wo wird man den lesen? Wo könnte man den lesen?
Ich hoffe, dass man ihn bald liest. Ich habe schon einen Agenten, der sich sehr fleißig darum kümmert.
Ach, cool.
Mal sehen, ich hoffe, das wird vielleicht was. Mhm. Ansonsten bin ich aber auch jemand, der sehr, sehr viel konsumiert, also Serien guckt und Filme guckt und sehr gerne ins Kino geht und ja, Videospiele spielt und in den 3 Minuten, die mir dann noch bleiben von meiner Freizeit, cosplay ich und larpe ich.
Ah ja, okay. Larpen auch.
Ja,
da haben
auch
wir ja
noch.
Auch schon
Sendungen drüber gemacht. Alles miteinander verwandt.
Ha, ja. Super. Was guckst du denn für Serien? Muss ich mal ganz kurz zwischenfragen, ist ja wichtig.
Größtenteils tatsächlich BBC-Sachen, also angefangen von Doctor Who.
Der Doktor!
Natürlich. Das war mein erstes Cosplay auch tatsächlich. Also das erste, wo ich gesagt habe, das ist jetzt Cosplay und kein Kostüm.
Ist ja auch ein dankbares.
Das war der 11. Doktor mit Bowtie und Tweedjacke und Face und allem natürlich.
Because Bowties are cool.
Yes. Und was gucke ich sonst noch? Ja, Sherlock natürlich.
Sherlock ist der neue heiße Scheiß auch unter Cosplayern.
Oh ja, das habe ich auch schon gesehen, ja. Da, wenn man auf der Buchmesse ist, das hier in Deutschland ja eine der gar nicht mal so vielen Möglichkeiten, Cosplayer zu treffen und sich quasi ja zusammenzuraffen und solche BBC-Treffen zu veranstalten, dann sieht man auch lauter Sherlocks und Watsons und
ich habe auch schon welche gesehen tatsächlich auf der Buchmesse.
Ja.
Und was gibt es noch für BBC-Serien? Also Sherlock und Doctor Who würde ich jetzt
Sherlock
sagen.
Sherlock und Doctor Who ist sehr viel, was jetzt leider letztes Jahr um Weihnachten drumherum fertig geworden ist, ist BBC Merlin.
Ah, ja.
Da sind auch relativ viele Leute, die immer mal wieder cosplayen. Ansonsten auch immer gern genommen Cabin Pressure, ein Hörspiel von BBC Radio.
Ach so,
mit Benedict Cumberbatch, deswegen ist es wahrscheinlich so erfolgreich, der Sherlock.
Okay.
Und deshalb wird das auch immer wieder gecosplayt. Und das sind eigentlich so die 3 oder 4 großen, würde ich sagen.
Okay. Jo. Das wird gecosplayt. Dann musst du jetzt natürlich auch mal ganz kurz erklären, was das denn überhaupt heißt, Cosplay.
Genau, sei unser Wikipedia.
Ja, Cosplay kommt quasi von Kostüm, also Costume Play, Kostümspiel. Kommt eigentlich original aus dem Japanischen und hat angefangen mit Animes und Mangas, also dass junge Mädchen vor allen Dingen sich kostümiert haben wie Figuren aus Animes und Mangas und ist dann zu uns rübergeschwappt und ist mittlerweile weit mehr als Anime und Manga. Also man verkleidet sich da wie seine liebste fiktionale Figur, sage ich jetzt mal. Also sowohl aus Filmen und Büchern tatsächlich auch und mittlerweile auch Hörspielen und Podcasts und Serien, also Computerspielen, Videospielen auch, das habe ich auch schon gemacht.
Ja, ich sehe hier Assassin's Creed.
Genau, genau.
Genau, du hast uns ja Fotos mitgebracht, die wir hier dann beschreiben müssen auch. Auch das noch. Vielleicht kannst du das irgendwie so hinlegen, dass wir das alle drei sehen können? Ja. Oder ist das?
Also da ich ja selber auch Assassin's Creed mehrere Teile begeistert gespielt habe, bin ich da natürlich direkt dran hängen geblieben. Super. Ja, findest, also das hat schon einen großen Wiedererkennungswert. Ist das jetzt Ezio oder ist
das Altair? Das Altair. Ist der allererste, genau.
Okay, der allererste
Assassin, ja, vom allerersten Assassin. Teil, ja.
Ja, sehr cool. Also da direkt mal meine Frage, wie bist du da reingekommen? Also ich meine, es ist ja doch schon ein Schritt vom Serienkonsumieren bis hin zum, jetzt mache ich
also die Sache Kostüm. Ist ja, dass ich im Rheinland groß geworden bin, deswegen ist Kostümieren an Karneval sowieso immer schon drin gewesen. Und dann irgendwann, also ich schreibe ja auch selbst, das heißt, ich konsumiere nicht nur, sondern ich mache auch selbst irgendwie Medien und genau, und ich kreiere sehr gerne. Und das bloße Konsumieren war mir dann auch irgendwann einfach nicht mehr genug. Das heißt, ich habe dann mir gedacht, boah, wie cool wäre das, wenn du in so einem Assassinenkostüm rumläufst, dann fühlt man sich so richtig cool und dann kannst du irgendwo hochklettern.
Wo war der erste Theorie. Anlass? Also gab es da so einen speziellen, speziellen
das war Treffen? Oder? Genau, das war geplant für die Buchmesse, weil ich kannte einfach vorher auch jetzt nicht so viele andere Veranstaltungen in Deutschland. Es gibt wohl die Animex und so ganz viele Anime- und Manga-Treffen, aber jetzt nicht so viel für außerhalb. Es gibt noch die Gamescom natürlich.
Ja.
Ich glaube, da wäre das wahrscheinlich dann nochmal angebrachter, weil da auch viele als Videospielcharaktere rumlaufen. Aber gedacht war es für die Buchmesse, weil da bin ich fast jedes Jahr gewesen und da jedes Jahr die Leute rumlaufen sehen und fand es immer super, super cool. Und dann dachte ich mir, boah, das müsstest du eigentlich mal hinkriegen. Und ja, ich habe mit dem Doktor-Cosplay angefangen und das war aber relativ simpel, weil man sich die Sachen halt zusammenkauft und guckt, auch, wo man so eine Tweedjacke findet.
Ja, stimmt, das ist ja noch so.
Genau, quasi das ist jetzt es ist nicht so super
dieser, kompliziert. Auf dieser Welt.
Genau. Ich glaube, dass das Aufwendigste war, dass ich einen Face besorgen musste und mir dann so einen hässlichen für 2 Euro aus dem Internet bestellt hatte. Meine Mutter meinte, nee, so geht das nicht. Ich bestelle ihn aus Tunesien und hat mir einen original tunesischen Face bestellt.
Da hat das ästhetische Empfinden der Mutter dann so das nicht verkraftet.
Die wollte the real deal haben.
Ja. Ist es dann so, dass man tatsächlich, wenn man da zum ersten Mal sich mit beschäftigt, viel erstmal bei so Karnevalsshops irgendwie hängen
Fall.
Bleibt
und dann ja, da besonders so für so Waffen zum Beispiel oder bestimmte Ketten oder Perücken oder so, dass man da erstmal ein bisschen billiger anfängt auch, weil einem, glaube ich, anfangs gar nicht klar ist, wie teuer das dann doch letztendlich ist. Auch vor allen Dingen fängt man an, eher Sachen zu kaufen, die man sieht und denkt, boah, das sieht aus wie die Jacke vom Doktor oder das sieht aus wie die Kette aus dem und dem Film. Und dann irgendwann, so war das halt bei mir, und dann irgendwann denkt man sich, ja, jetzt möchte ich aber auch das selbst nähen. Und dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, dass ich noch nie eine Nähmaschine benutzt habe.
So und kriegt meine jungen Damen heutzutage so nur noch zum Nähen.
Und habe zum Glück eine Mutter, von der ich das Fan sein und dass ich für etwas begeistern geerbt habe, die dann auch sofort Feuer und Flamme war und auch schon Stoffproben gekauft hatte.
Boah.
Da hatte ich die Idee nur geäußert. Und dann haben wir uns in den Ferien, als ich dann wieder bei meinen Eltern zu Besuch war, und da hatte ich dann eine Nähmaschine und dann haben wir uns da dran gesetzt. Und man sieht viele, viele krumme und schiefe Nähte, wenn man da genau hinguckt.
Das?
Also das Bild ist ja zum Glück relativ vorteilhaft.
Genau, also das Bild, da sollte man vielleicht mal sagen, das Kostüm besteht ja in erster Linie aus so einer Art weiße Robe mit Kapuze.
Genau, das ist im Prinzip auch das einfachste der Assassinenkostüme. Das war auch so mit ein Grund, warum ich mir das erstmal so als Anfänger ausgesucht hatte.
Ja, genau, man muss ja nicht sofort irgendwie.
Genau, es ist hauptsächlich sehr viel weiße Robe, wo man, die relativ lang ist und über die Beine runtergeht.
Dann aber auch so ein schärpenartiger Gürtel irgendwie.
Genau.
Ja.
Es ist sehr viel Leder halt auch noch dazu. Also
genau. Diese Armschienen.
Man hat Armschienen, man hat einen sehr, sehr breiten Gürtel, der so verschiedene Etagen hat. Man hat so ein, wie nennt man das, so ein Ding, wo hinten so das
Holster
Schwert drin
ist.
Genau, es ist so eine Art Holster, wo auf dem Rücken, auf dem Kopf vor allen Dingen, das Schwert noch drin hängt.
Boah.
Und das war, das habe ich alles nach Gefühl gemacht.
Mhm. Aber ich finde es schon echt aufwendig für so.
Ja, wobei das kennst du wahrscheinlich als Laperin auch schon so ganz gut.
Ja,
ne? Da
genau,
besteht ja auch viel aus Bastelarbeit.
Ja, und dann besonders viel Spaß hat gemacht, so diese kleinen Details dann. Also dann gibt es halt so Platten, die er auf den Armschienen hat, wo so Muster drauf sind. Und da habe ich ungefähr 5 Wochen drauf gestarrt und mir überlegt, wie zur Hölle, aus welchem Material. Also im Original, also wenn man Original sagen möchte, ist ja ein Videospiel, aber da sind die aus Metall. Ja, da sitzt man da jetzt und überlegt, was machst du jetzt? Und dann habe ich es letztendlich aus Linoleum gemacht. Das kennt man vielleicht aus dem Kunstunterricht, damit kann man so Sachen drucken und so ein bisschen dran rumschaben. Und dann habe ich das irgendwie in so 5 Nachtschichten, habe ich die dann an meinem Schreibtisch unter der Lampe geschnitzt und hatte dann später Blasen an den Fingern davon.
Ganz schön leidenschaftlich.
Aber genau, man muss da schon sehr viel Energie und Liebe reinstecken. Aber das Ergebnis ist dann umso cooler.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall beeindruckend. Und du hast das dann wirklich so für dich selber entdeckt oder gibt es Cosplay und ja, Rollenspielforen gibt es ja bestimmt, aber gibt es Cosplay-Foren, in der die Leute auch ihre Tricks verraten?
Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht wirklich aktiv in irgendwelchen Cosplay-Foren in dem Sinne. Ich bin eher so auf Tumblr, wenn man das kennt. Das ist ja quasi das Heim der Nerds und Fans und Fangirls vor allen Dingen. Und da wird sehr, sehr viel ausgetauscht. Also just bei diesen Platten habe ich dann noch irgendwann gefragt, Leute, wie habt ihr das gemacht? Weil ich bin natürlich nicht die Erste, die dieses Cosplay gemacht hat. Und habe da sehr, sehr viel Hilfe bekommen. Also habe sofort Leute bekommen, die gesagt haben, ja, pass auf, ich habe das so gemacht und probier mal das Material. Und wenn du das dann noch damit besprühst und das ist ein Trick. Und es gibt natürlich ganz viele Tricks und Tipps und das ist echt super. Und dann postet man auch seine Bilder und tauscht sich so ein bisschen aus. Und das ist wirklich, wirklich schön, ja.
Das heißt, es gibt da nicht unbedingt so eine Geheimniskrämerei.
Nee, gar nicht.
Ja, warum auch? Wäre eigentlich auch blöd. Und macht es dir dann, also als du da zum ersten Mal mit rausgegangen bist, hattest du dann noch so ein vielleicht mulmiges Gefühl? Oder?
Ich dachte, dass ich da rausgehe und dann auf der Buchmesse bin und denke, Gott, und dann kommen die anderen und die sind alle viel, viel cooler und dann, oh, und die können das alle. Aber das war gar nicht so. Also es ist wirklich, wirklich toll, diese Community. Ich kann das natürlich nur aus persönlichen Sachen sagen. Ich bin da immer super willkommen geheißen worden und von Leuten umarmt worden, die ich noch nie kannte und Leute, die auf mich zurannten und meinten, hey, du bist doch hier, der. Und ich hatte so, ja, genau, das bin ich.
Aber die verlangen, dass du wie Ezio oder Altair von irgendwelchen Kirchtürmen springst.
Für Fotos soll man dann schon mal auf irgendwelche Mäuerchen klettern, das ist auch okay. Aber ansonsten ist ja jetzt niemand hingekommen und hat gesagt, ja hier, aber die Nata ist aber nicht ganz gerade oder dass die Farbe stimmt aber nicht hundertprozentig. Also das ist niemals passiert. Ich habe davon gelesen, dass das bestimmt auch schon mal passiert. Das sind aber dann die 3, 4, 5 Idioten, die es eigentlich in allen Fandoms gibt.
Ja, denke ich
mal. Und mir sind die noch nie begegnet. Und
also so von außen habe ich auch immer das Gefühl, dass die Cosplay-Community auch wirklich so ein liebevoller Haufen ist, ne? Also wenn man auf irgendwelchen Veranstaltungen ist, wo Cosplayer rumlaufen, das sind eigentlich immer die Leute, die einen Free Hugs Plakat mit sich rumtragen oder irgendwie die sich den halben Tag gegenseitig umarmen und irgendwie nett miteinander sind und so. Da habe ich auch selbst so das Gefühl, da ist wenig Feindschaft und wenig irgendwie blödes Verhalten einander gegenüber.
Ich glaube, das Spannende ist, wenn man so ein bisschen guckt, aus welchen Leuten das so hauptsächlich besteht. Und ich würde behaupten, es sind größtenteils halt junge, weibliche Teenager. Also junge Menschen, junge weibliche Menschen, die cosplayen. Und auch viele, die normalerweise sagen würden, dass sie socially awkward sind. Also Menschen, die vielleicht nicht so offen auf andere Leute zugehen können und so ein bisschen Berührungsängste haben und sonst eher still sind. Aber in diesem Hobby blühen die total auf. Und wenn die dann ihre Cosplays anhaben, sind die komplett andere Menschen. Und das ist eigentlich das total Tolle, dass so ein Mädchen, das normalerweise im normalen Leben, in Anführungsstrichen, sage ich mal, eher so still ist und dann plötzlich hat die ein Kostüm an und geht komplett aus sich raus und geht auf fremde Menschen zu und umarmt die und findet da neue Freunde und Leute und
Gleichgesinnte,
ja. Genau. Und das ist wirklich, wirklich toll und das mag ich total an der Szene.
Ja.
Cool.
Ich kann mir das irgendwie ganz gut vorstellen, weil ich glaube auch, dass Also du sagtest das ja eben auch, dass du schon oft gehört hast, dass Leute irgendwie da einen komischen, naja, da dem ablehnend gegenüberstehen. Und bei mir im Umfeld ist das auch ganz ähnlich. Ich muss auch zugeben, vor ein paar Jahren, als ich die ersten Cosplayer gesehen habe, habe ich auch gedacht, so irgendwie, was für ein alberner Kram, ne? Aber vielleicht, also die Älteren unter euch Hörern erinnern sich vielleicht an die LARP-Folge, die wir da gemacht haben, und an die Geschichte, wie ich selbst zum LARPen gekommen bin. Da habe ich ja auch, fand ich das albern und habe dann meine Klappe irgendwie aufgerissen, um dann irgendwie mal klarzukriegen, dass man sich am besten nur über Dinge lustig macht, von denen man auch weiß, was sie sind. Und dann habe ich es ausprobiert und es war irgendwie gar nicht, also es war albern, aber wenn man es selber macht, ist halt schön albern und dann ist es irgendwie ganz toll. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch so ein Aspekt ist, dass man vielleicht als derjenige, der ablehnend gegenüber ist, so ein bisschen auch sieht, dass das was mit den Leuten macht, ne? Also, dass Menschen in einem Kostüm auf einmal vielleicht selbstbewusster sind oder eben andere Menschen sind oder sich eben anders fühlen und denen das nicht so recht gönnt, ne? Weil dann ist man vielleicht selber auch so ein bisschen in seinen eigenen Unsicherheiten gefangen, aber kann sich nicht überwinden, einfach mal sich zu verkleiden und selber mal aus sich rauszugehen. Aber die Leute können das ja trotzdem. Boah, sind die blöd. Das
Ja,
ergibt
also
keinen Sinn.
ich kenne natürlich Cosplay ganz viel und primär durch meinen Besuch auf Comic-Veranstaltungen. Und zu Anfang hatte ich auch immer das Gefühl, dass das so zwei Parallelgesellschaften sind. Also da gibt es dann ganz viele verschiedene Typen, die aufeinanderprallen und ganz besonders so, sagen wir mal, ältere Comic-Sammler fühlten, also gab es, glaube ich, den größtmöglichen Unterschied zu den euphorischen Cosplayern, die ja auch dann oft einfach begeistert sind und es geht ja auch darum, etwas zur Schau zu stellen, also sich selber und dann halt auch rumwuseln und lebendig sind.
Oh mein Gott!
Oh mein Gott.
Auch das noch.
Hat
Ja,
jemand
auch das noch.
Spaß an Comics? Das ist eine ernste
Unfassbar.
Angelegenheit.
Ja, genau. Und dann sowieso halt auch nochmal so eine ablehnende Haltung gegenüber Manga, die dann auch durchscheint, sodass man wirklich das Gefühl hatte, da existieren zwei Welten nebeneinander. Und jetzt habe ich aber so im Laufe der Jahre das Gefühl bekommen, dass da durch jüngere Zeichner, die dazukommen, auch eine größere Toleranz ist und dass das halt auch eine Comic-Veranstaltung bunter macht. Und es gibt ja jetzt, es ist jetzt auch nicht so, dass diese älteren Comic-Sammler mit ihrem Rollwägelchen hinten dran, dass die so für eine bunte Comic-Messe sorgen, wo man irgendwie gerne ist. Aber hast du eher so von außen schon mal Komischkeiten mitbekommen, die jetzt dich oder andere betreffen?
Also im Prinzip ist Cosplay immer noch so eine Sache, die belächelt wird. Wenn ich Leuten erzähle, die jetzt nicht unbedingt aus meinem näheren Bekanntenkreis kommen, also ich meine, ich bin Künstlerin, deswegen kenne ich ganz viele verrückte Menschen und die finden das alles ganz cool.
Das stimmt, man ist dann in
Aber
so einer
wenn ich,
Blase unterwegs.
genau, aber wenn ich dann so teilweise Leute von damals in der Schule, mit denen ich nicht so viel zu tun hatte, denen erzähle, ja, übrigens, ich kostümiere mich wie Videospielcharaktere, dann werde ich mal sehr kritisch angeguckt. Und ja, warum macht man denn überhaupt sowas? Ich glaube, das große Problem ist, dass das, wie gesagt, mehr noch eine weibliche Fankultur ist und weibliche Fans nicht so ernst genommen werden wie männliche Fans teilweise. Also ich vergleiche das immer sehr gerne mit Fußball. Fußball kostümiert man sich im Prinzip auch, weil man Fan von was ist und kommt zusammen
Und
und
diese
bejubelt was.
grisseligen Schals und Mützen
Ich
und diese dämlichen
kritisiere, ja,
Deutschlandhüte.
ich kritisiere überhaupt gar nicht die Fußball-Fankultur. Es
Aber
ist.
ich.
Ich auch.
Ole, aber es ist immer ganz interessant zu sehen, wie die Medien zum Beispiel Fußballfans darstellen, also die guten Fußballfans, nicht die Hooligans, und wie die Medien die ganz normalen Cosplayer, also die Fans von was
Ja,
anderem
das
darstellen. Und
stimmt.
wenn ein Junge fünfmal in der Woche Fußball spielen geht, ist das, boah, cool, der engagiert sich, der will mal Fußballfan werden. Und wenn ein Mädchen im selben Alter sagt, ich möchte mein Taschengeld für Stoffe ausgeben, um mir ein Kostüm zu nähen, dann wird gesagt, ja, sorry, aber warum? Und das ist immer noch so ein kleines
Ja.
Problem, finde ich, dass Frauen oder Mädchen in ihrem Fantum nicht so ernst genommen werden, obwohl sie im Prinzip das Gleiche machen wie Jungs in dem Alter auch, die sich das Gesicht schwarz-weiß-rot anmalen.
Ja, es ist vielleicht einfach eine Welt, die sie nicht verstehen. Also Fußball ist ja relativ offen auch in der Gesellschaft dann schon akzeptiert, außer von mir. im Ernst, also es ist ja eine Sache, die stattfindet und Fußball-EMs und WMs werden ja auch zelebriert ohne Ende und die Leute wissen, worum es geht und viele gucken halt vielleicht auf die Kostüme und sagen, ich weiß überhaupt nicht, verstehe überhaupt nicht, was das ist. Ist das nicht schon wieder dieser Satanistenkrempel?
Auch das, ja.
So wie, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber es gab vor ein paar Monaten einen Mord von, ich glaube in Berlin war das und da hatte jemand, eine junge Frau, seine Freundin
umgebracht. Oh, die Bildschlagzeile.
Genau, und da war es der Cosplay-Mörder.
Oh Gott, ja.
Weil man hat herausgefunden, dass er sich auch kostümiert hat und Cosplay betrieben hat. Und dann war es, glaube ich, das war der Manga-Mörder.
Ja, ja, ja. Genau. Und die Schlagzeile kann ich sogar noch wörtlich wiedergeben, weil die mir so hängen geblieben ist, weil die auf so vielen Ebenen scheiße war.
Ja.
Und zwar die Schlagzeile war Manga-Freak tötet dieses hübsche Mädchen.
Stimmt,
wo ich halt gedacht habe, okay, also schlimm ist schon mal, dass er Mangas liest. Wenn es kein hübsches Mädchen gewesen wäre, dann wäre das ja nicht so schlimm gewesen, dass
stimmt,
er sie umgebracht hat.
Mehrere Fallteams.
Es ist so auf so vielen Ebenen scheiße gewesen, dass es sich eingebrannt hat in mein Hirn.
Ist
Axel
ja auch
Springer möchte ich an der Stelle nochmal.
Es ist ein Talent, solche beschissenen Headlines zu formulieren. Also,
ja.
Egal, weg davon, aber tatsächlich ist es dann wahrscheinlich so, dass du gar nicht mal so viel mit Leuten in Berührung kommst, die so, sagen wir mal, konservativ, intolerant, unaufgeschlossen.
Ich muss tatsächlich sagen, als wir auf der Buchmesse waren, was ja eigentlich ja keine ausgeschriebene Cosplay-Messe ist in dem Sinne, sondern das ist, glaube ich, einfach durch diese Comic-Ecke dazugekommen, sind wir doch relativ häufig von älteren Leuten angesprochen worden, aber sehr interessiert und sehr sympathisch, die uns gefragt haben, warum macht denn ihr das eigentlich? Also da ist niemand gekommen, hat gesagt, also hier schon wieder die Verrückten, die hier rumspringen, geht mal hier weg, sondern wirklich auch fast nur ältere Damen, die uns gesehen hatten. Wir waren auch nochmal eine Gruppe von mittlerweile 24-Jährigen, also nochmal ein bisschen älter als so der Durchschnittsteenager. Und anscheinend waren wir für etwas vernünftig, also vermutlich etwas vernünftiger gefunden worden.
Ansprechbar.
Wahrscheinlich haben die sonst Berührungsängste, ich weiß es nicht. Und man fragt uns dann, ja, warum macht ihr das eigentlich? Und hat sich dann teilweise echt mit uns hingesetzt und hat uns ganz normal angehört und hat sogar Bilder gemacht, so, ja, für meine Kinder zu Hause, die finden das bestimmt putzig und so.
Ach, das ist süß.
Und das war wirklich, wirklich nett. Und ich glaube, es gibt viele, viele Buchmessebesucher, die das belächeln oder sogar schlimmer, also die dann sagen, oh Gott, hier die ganzen Kostümierten wieder. Allerdings muss ich auch sagen, wir suchen uns auch wirklich immer Ecken, wo wir niemanden stören. Also in Leipzig ist das in der Mitte, in der großen Halle, wo sowieso niemand ist. Da sitzen wir dann alle und in Frankfurt, egal wie kalt es ist, sitzen wir immer alle draußen und es ist super kalt gewesen letztes Jahr.
Ui.
Aber da gibt es diesen Bachlauf, diesen künstlichen mit so ein paar Brücken. Und da geht sowieso keiner lang, da gibt es ja keine Bücher. Und da trifft man sich dann halt. Also wir sind auch wirklich nicht im Weg. Und wenn sich jemand dann so in die Manga- und Comic-Ecke verläuft, dann muss er halt damit rechnen.
Also, aber ist das, also
kommt doch alle wieder gezielt in diese Ecke.
Ich kann es nur empfehlen, weil es wirklich, wirklich spannend ist. Und es gibt da teilweise Kostüme. Auch wenn man nicht weiß, was es ist oder welche Person es ist, ist es trotzdem super faszinierend, was da teilweise auf die Beine gestellt wird. Weil man muss auch bedenken, dass die meisten Vorlagen aus Mangas kommen, also gezeichnet sind, das heißt, den physikalischen Gesetzen nicht unbedingt entsprechen. Und dann versucht man das Ganze ins wahre Leben mit physikalischen Gesetzen umzusetzen. Und das ist teilweise wirklich, wirklich beeindruckend.
Und also du hast ja hier auch, wo du gerade irgendwie sagst, gezeichnete Ecke, nicht wirkliche Ecke, du hast uns ja gerade auch erzählt, dass du auch dieses Cosplay gemacht hast zu Welcome to Night Vale. Das ist ein Podcast um eine fiktive Radiostation, die Meldung zu einer Stadt rausgibt namens Night Vale. Und Night Vale ist so ein bisschen der Prototyp von Lovecraftschem Horror, wo halt
oder Weirdness zumindest.
Genau. Und das Ganze ist total unterhaltsam. Also es ist jetzt nicht irgendwie wirklich nur zum Fürchten, sondern es ist auch sehr komisch und in dieser Stadt laufen halt sehr seltsame Geschöpfe herum, die teilweise mutiert, aus anderen Dimensionen sind oder ähnliches. Und du hast dazu auch gecosplayt? Was sind das da für Figuren? Beschreib mal.
Genau, ich und meine Freundin haben zusammen gecosplayt als Cecil Palmer, der Radio-Host, also der Radiosprecher, der im Prinzip mit so der einzige Sprecher eigentlich ist von diesem Podcast. Und Kevin, sein verzerrtes Spiegelbild aus der, Nachbarstadt, Desert Pluff. Die hassen sich eigentlich.
Soweit also, habe ich noch gar nicht gehört, das ist ja genial.
Das sind quasi die Parallelstädte, die hassen sich so ein bisschen.
Das ist ein bisschen wie Springfield bei den Simpsons. Genau. Und wie heißt denn nochmal die andere?
Ich weiß nur, Entenhausen und Erpelstadt.
Stimmt, da gibt es das auch.
Genau, also sind die verfeindeten Nachbarstädte.
Wie heißt das denn nochmal bei den Simpsons? Ich stehe heute echt auf dem Schlauch.
Ich weiß es nicht, ich kenne nur noch diese Gründerstatue. Da.
Springfield und Mist, ich bin
keine
heute echt Banane. Entschuldigung, dass ich dir reingegrätscht habe.
Kein Problem.
Aber ja, also ich finde das...
Das Spannende cool. ist, dass die einzige Beschreibung von den beiden existiert dadurch, dass sie ins jeweils andere Studio kommen.
Und das Foto vom anderen sehen.
Und das Foto vom anderen sehen und feststellen, dass der andere exakt aussieht wie er selbst, außer das Lächeln stimmt, glaube ich, irgendwie nicht. Und die Beschreibung ist, er ist nicht groß und nicht klein, nicht dick und nicht dünn, er ist eine Person. Und das ist die einzige Beschreibung, die man jeweils von dem Protagonisten von Welcome to Nightwell bekommt.
Wow, das erfordert ja dann schon ganz schön viel Fantasie.
Und das hat dazu geführt, dass es ein unglaubliches Repertoire und einen unglaublichen Umfang an Fanart gibt. Wie dieser Cecil Palmer aussieht. Und
also ich finde es schön, dass ihr jetzt so auf Details geachtet habt. Der eine trägt irgendwie eine gelbe Brille und eine gelbe Krawatte, dafür der andere die Komplementärfarbe quasi.
Ist das nicht
lila.
Der
Okay. Lila eine Brille und lila eine Krawatte und die Scheitel sind jeweils einmal rechts und einmal links. Und ihr habt Tattoos. Ist das so eine...
Genau, das ist jetzt, glaube ich, ganz spannend zu erklären, wie wir auf dieses Kostüm gekommen sind, wenn man ja eigentlich gar nicht weiß, wer aussieht. Und das Interessante ist, dass ich so über die Wochen und Monate hinweg so in dem Fandom von Welcome to Nightwell so eine Art Konsens entwickelt hat. Nicht über alles, aber zum Beispiel diese Tatsache, dass er ein drittes Auge auf der Stirn hat, das wird in der Serie niemals erwähnt. Weil mittlerweile hat fast jede Fanart von ihm hat dieses dritte Auge obendrauf.
Ich habe immer gedacht, ich hätte irgendwo nicht aufgepasst.
Das ist total spannend, genauso wie die Tattoos. Es wird auch nie erwähnt, dass er Tattoos hat. Und trotzdem, mir sind ein paar anderen Cosplayern noch von ihm begegnet, die hatten alle die Tattoos.
Weil jemand mal angefangen.
Im Prinzip sind es Tattoos, die sich bewegen von alleine natürlich.
Ja, Welcome to Nightwell. Wie die Maske von.
Genau, von.
Boah, ich krieg's heute einfach nicht hin. Aus Watchmen Rorschach, hier. Rorschach, danke.
Genau, aber so ungefähr sind diese Tattoos. Und das ist super, super spannend, dass wir über diese Messe gelaufen sind, so verkleidet. Und alle haben kapiert, dass wir Cecil sind.
Ja.
Super.
Und man muss auch dazu sagen, Welcome to Nightwell, der Header ist auch lila farben. Deswegen hat sich so Kleidung, lila Krawatte und so.
Ach, darum lila und gelb, natürlich. Genau. Und Desert Bluff hat gelb. Die haben ja auch, es gibt ja Poster inzwischen zu bestellen. Ein lila
ist durchdacht.
Und deshalb war das unsere Farbwahl. Und ansonsten, ja, hat es super, super viel Spaß gemacht und man ist da halt auch relativ frei.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich empfehle euch deshalb auch wirklich sehr, sehr herzlich mal Welcome to Nightway zu hören. Das ist, glaube ich, sowieso einer der meistgehörten Podcasts weltweit und kann noch mehr Hörer vertragen. Ist wirklich ganz toll.
Ja, sehr fantasievoll und das ist ja auch immer so spannend. Also, was man aus diesem ganzen Lovecraft-Universum alles gemacht hat mit den ganzen Jahrzehnten irgendwie.
Es ist halt teilweise so richtig schön absurd. Und wer so ein bisschen auf so dieses Absurde steht, oh, ist großartig. Ja.
Die zitieren doch auch immer wieder diese Aussage irgendwie, dass das Seltsame und das Wunderschöne ganz dicht beieinander liegen. Und das stimmt ja. Also
es lohnt sich übrigens auch sehr, dem Twitter-Account von Welcome to Nightwell zu folgen, weil die paar Mal täglich die absurdesten Posts abgeben.
Ach, gute Idee, dann führen die das quasi auf Twitter weiter.
Die führen das komplett weiter.
Ah, das ist cool, das muss ich mal.
Wir sprechen auch immer wieder die vierte Wand, was ich auch sehr schön finde.
Ja.
Also jetzt seit ein paar Folgen hat es den Anschein, dass der Macher der Sendung, der sich immer anfangs zu Wort meldet, geklont wurde oder entführt wurde oder durch eine exakte Kopie ersetzt wurde. Man weiß es nicht genau. Also das ist komplett durchgedacht und wunderschön.
Sehr cool. Also man hört raus, du bist
sehr
Fangirl.
Begeistert. Ich bin Fangirl, ja, eindeutig.
Und wie ist das so, wenn ihr dann in Gruppen euch zusammenfindet. Ist das wirklich so, dass ihr euch dann über diese Serien unterhaltet? Also kommt man dann so locker ins Gespräch oder ist das erstmal, also wie nähert man sich an? Bloß weil man dasselbe Kostüm trägt, ist es ja vielleicht nicht unbedingt.
Das ist wirklich faszinierend, wenn man jemanden entdeckt, der das gleiche Kostüm anhat, dann hat man sofort so eine Basis, auf der man ist, weil man merkt, okay, in einem Punkt sind wir uns schon mal einig.
Die sind Fans.
Genau, die sind Fans von der gleichen Sache, die ich auch super toll finde. Und ich meine, wenn jemand ein Kostüm bastelt zu einer Sache, ist der nicht nur, der mag das, sondern der liebt das.
Ja.
Der ist absolut begeistert von etwas. Und auf dieser Basis ist es plötzlich viel einfacher, mit Menschen zu reden. Und man hat irgendwie den Eindruck, man kennt sich schon ewig, weil man so eine Art gemeinsames Wissen hat und eine gemeinsame Vorgeschichte hat.
Also es gibt viel zu quatschen.
Es gibt super viel zu quatschen und man könnte meinen, irgendwann ist man es leid, über immer wieder dieselben Serien zu reden, aber das passiert einfach nicht. Man redet wieder drüber, man fragt, und wie hast du angefangen damit? Und ja.
Und es gibt ja auch viele Serien.
Also ja, es gibt ja, es kommt ja auch immer wieder Neues nach. Ja.
Genau. True Detective kann ich euch nur ans Herz legen, wenn das mal auf Deutsch rauskommt. Ich habe zufällig schon eine Folge gesehen, Matthew McConaughey und Woody Harrelson in einer sehr, sehr spannenden, mysteriösen, ja, ich glaube HBO-Serie. Und ich glaube, das wird so ein bisschen bizarr. Das wird gar nicht mal so eine konventionelle Polizeiserie.
Ja, okay. Wo ich hier gerade wieder die Flower Crowns sehe auf den Bildern, diese Blumenkronen. Mhm. Ich kann auch nur Hannibal immer wieder empfehlen.
Ja, genau, das geht nämlich so ein bisschen in die Richtung.
Ah, okay, wunderbar.
Ja, Hannibal hat ja auch jetzt angefangen, so ein bisschen Cosplayer zu begeistern.
Oh ja, oder? Oh ja, das hat auch eine große, große Fanbase bekommen, was, glaube ich, auch niemand erwartet hat bei dem Thema, weil es einfach sehr viel Gore ist und sehr viel Blut und, naja, Hannibal ist halt ein Kannibale.
Das ist ja überhaupt die interessante Frage. Wieso haben einige Serien eine Cosplay-Begeisterung, wieso lösen das einige Serien aus und andere nicht? Wie zum Beispiel Breaking Bad habe ich jetzt noch niemanden cosplayen sehen.
Gibt es viel Buffy-Cosplay?
Vielleicht gab es das mal.
Ich glaube,
also ich habe schon auf amerikanischen Messen, glaube ich, schon Spike und Willow.
Also Spike habe ich folge tatsächlich ein paar bei Tumblr ein paar Tumblogs, die Cosplay fixiert sind. Und dann habe ich ab und zu auch schon meine Buffy oder Spike ganz besonders. Also Spike ist, glaube ich, auch ein bisschen einfacher, weil der
Billy Idol für Arme.
Genau, weil naja, der hat so ein paar optische Charakteristika, ne? Irgendwie Willow Rosenberg, da kann man sich auch noch die Haare rot färben, ja. und ein Witchcraft-Buch irgendwie in die Hand nehmen, aber es wird schwierig schon.
Ja, Buffy ist halt the next girl, wie heißt es mal, the girl next door. Insofern ist es dann auch
Ich glaube,
schwierig.
Es ist einfach ein bisschen spät. Ich glaube, wenn Buffy jetzt so gekommen wäre, so jetzt, wo es auch Tumblr gibt und wo es so einen Ort gibt für Fans, wäre das, glaube ich, der Riesenhit gewesen.
Kann sein.
Nie zu spät.
Ja, es ist natürlich.
Aber es gibt halt einige Serien, wo ich das sehe und vielleicht gibt es dann halt einfach, würdest du sagen, es gibt Faktoren, die es einem schwerer oder leichter machen?
Also ich glaube, das fängt erstmal damit an, dass man eine weibliche Fanbase haben muss und wie auch immer Frauen ansprechen muss. Das ist mit Breaking Bad, wo wir das gerade hatten, glaube ich, nicht so der Riesenfall.
Das stimmt.
Weil ich kenne viele Frauen, die das auch gucken und auch mögen. Allerdings, was so ein bisschen abschränkt, sind natürlich die Frauenfiguren, die einfach nicht, nee, brauche nicht drüber zu reden.
Ja, ja. Ich meine, die Männerfiguren sind jetzt auch keine Vorbilder.
Ja,
aber die spielen auf jeden Fall eine Rolle und sind sichtbar.
Die spielen eine Rolle, genau. Ja. Und die Frauen, die sterben oder sind irgendwie alle drei die gleichen Frauenfiguren. Ich habe es persönlich nicht geguckt. Meine Freundin guckt das und redet mit mir immer darüber. Und ich nicke immer und denke, ja, hört sich logisch an.
Ja, ja, es hört sich
aber
schon logisch an.
Aber wenn man eine Serie hat, in der es gute Charaktere gibt, ausgearbeitete Charaktere, auch Frauencharaktere. Und was bei weiblichen Fans immer auch ein bisschen mitspielt, sind natürlich die Männer. Wenn die Männer interessant sind, jetzt nicht unbedingt vom Aussehen her, sondern es geht sehr viel um eine Dynamik zwischen zwei Männern. Ich weiß nicht, warum das so passiert ist.
Das ist auch so ein bisschen so ein Manga-Überbleibsel.
Genau. Das ist, glaube ich, so ein Überbleibsel. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Sache, weil es das nicht gibt in den Medien. Deswegen macht man sich als Fan das. Also
du meinst dann Fan, quasi Fanliteratur.
Genau, Fanfiction schreiben. Fanfiction. Beziehungen an Stellen sehen, die da nicht sind. Zumindest noch nicht.
Bei Watson und Sherlock.
Watson und Sherlock ja. zum Beispiel.
Aber bei Cecil zum Beispiel ist es ja zum Glück sehr offensichtlich.
Das ist
oh dear Carlos.
Genau, ich behaupte auch, dass das eines der großen Erfolgsrezepte dieser Serie ist, weil das eine Serie oder dass dieser Podcast hat etwas gemacht, was einfach vorher noch selten wer gemacht hat, nämlich eine Person genommen und sie zufällig schwul sein lassen, was einfach so selten passiert, dass alle total baff waren und gesagt haben, Leute, hört da mal rein. Die machen was, das hat vorher noch keiner so gemacht.
Wenn es im Fiktionalen thematisiert wird, dann ist es ja oft mit so einem Drama verbunden.
Genau, entweder sterben am Ende alle.
Oder sind HIV-krank oder sind ganz, ganz furchtbar ausgegrenzt. Ja. Und so, dass man einfach nur so oder, mal schwul sein kann.
Oder aber es ist das Hauptthema.
Genau,
also wir haben eine Geschichte über ein schwules Pärchen. Ja. Und hier ist es eine Geschichte, die hat gar nichts damit zu tun. Es ist die Geschichte eines verrückten Orts. Manetwell ist halt einfach ein verrückter Ort. Und zufällig ist der eine halt schwul und geht später eine Beziehung ein mit Carlos. Oh, Carlos.
Das bringt mich dazu, das mit dem Cross-Gender-Cosplay, das ist auch irgendwie einfach so überhaupt kein Problem. Nur, also wirkt jetzt auf mich so, ich sehe nicht so oft Männer, die sich als Frauen cosplayen. Das dann vielleicht doch.
Also umgekehrt, Frauen, die sehr viel als Männer cosplayen, ist auch einfach dem geschuldet, dass es nicht so viele Frauenfiguren gibt.
Das ist ja auch so eine schöne Welt. Ja, die man sich dann aber auch selber schafft.
Genau, weil, es ist bitter.
Ja, ich erinnere mich, also nur kurz als Einwurf, ich bin ja auch seit frühester Kindheit immer begeistert von Geschichten und Filmen, Hörspiele, Bücher, was auch immer. Und dann habe ich schon auch so unterbewusst wahrgenommen, das sind aber oft Geschichten, die ich mag, haben nicht so viele Frauen als oder Mädchen als Hauptfiguren. Und dann habe ich einfach mir immer vorgestellt im Kopfkino, dass ich trotzdem halt als Frau diese Person bin. Und ich glaube, dass man das Mädchen das auch dadurch früher adaptieren, dass sie irgendwie sich im Geschlecht einfach neu so damit identifizieren können, während es Jungs schwerer gemacht wird, sich mit Mädchenfiguren, also Hauptfiguren zu identifizieren, weil es ja dann oft einfach nicht so viele Figuren gibt.
Ja, stimmt.
Jungs müssen das auch gar nicht unbedingt machen. Die haben ja eine riesige Auswahl an verschiedenen Männerfiguren. Ja. Also man nimmt so einen Film, da hast du dann zum Beispiel die Avengers, da hast du eine ganze Riege verschiedener Männer. Du hast den Nerd, hier du hast Bruce Banner, der so ein bisschen awkward ist, aber der Nerd ist. Du hast Thor, der haut drauf, Mensch. Du hast hier den klugen, smarten Tony Stark. Du kannst dir quasi den aussuchen, der zu dir am besten passt.
Ja. Wobei man vielleicht noch dazu sagen muss, Superhelden-Comic-Universum. Ja,
das ist sowieso nochmal ein ganz anderes.
Die sind echt ein Thema für sich, wenn es um Frauen oder überhaupt Menschenbilder geht. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu ertragen.
Man hat dann so ein bisschen diesen TKKG-Effekt, dass man dann hat so der Tolle, der Dicke, der Schlaue und die Frau.
Und
die Frau.
Ja, genau.
Und deswegen ist es, glaube ich, einfach ein Ergebnis dieser Tatsache, dass du dir als Mädchen irgendwann männliche Repräsentationsfiguren oder Idole suchen musst. Und du musst halt einfach dann, wenn du cosplayen möchtest, hast du halt dann die Möglichkeit, entweder du machst es dann, dass du dir die Brüste abbindest oder was auch immer und sagst, okay, das ist jetzt die männliche Version, ich bin zwar eine Frau, aber ich cosplay die männliche Version.
Oder ich mache einfach eine weibliche
Person. Oder genau, du machst die Gender-Band-Version und sagst so, und in meinem Kopf ist die jetzt einfach weiblich, ich ändere deren Geschlecht und dementsprechend passe ich das Kostüm auch an.
Wie ist denn das allgemein mit Anpassungen? Also ich habe zum Beispiel schon ganz, also von jeder Figur eigentlich eine Steampunk-Version gesehen.
Ja. Und Steampunk ist groß im Trend.
Ja. Ja.
Tatsächlich ist das auch unser neues Projekt.
Hust, hust.
Wir wollten ganz gerne mal wieder, eine Freundin und ich, ein Partner-Cosplay auf die Beine stellen. Wir wollten ganz gerne Howl und Sophie aus Howl's Moving Castle.
Ah, okay.
Also das wandelnde Schloss von Hayao Miyazaki.
Ja, schön.
Cosplay. Das ist ja im Prinzip schon so eine Art Steampunk-Universum.
Ja.
Und das wollten wir ganz gerne halt dann extrem mit Steampunk und ja Goggles. Und
reizvoll.
Ja, es ist halt einfach cool. Mhm. So ein Zylinder, ich wollte schon immer mal einen Zylinder
aufbauen. Und also was mir auch auffällt, auch bei Rollenspielmessen und so, man hat schon echt viele Läden, die inzwischen sowas anbieten. Also ich meine, hier diese Kette, die ich habe, das ist auch etwas, was einfach nur eine kleine Taschenuhr. Da gibt es so unzählige viele Läden, die so kleinen Kram anbieten. Also wahrscheinlich ist dann auch eine willkommene
Interessanterweise, Einladung. Wenn man anfängt zu LARPen und zu cosplayen, dann geht man durch Läden und guckt sich Dinge an nach den Kriterien, was könnte ich damit cosplayen? Ja. Oder ist das IT-konform? Also sieht das aus wie Mittelalter? Mhm. Und ich weiß, dass ich jedes Mal, wir haben so einen Krimskramsladen bei uns, da wo ich wohne, und da gibt es, warum auch immer, so riesige Wäscheklammern. Also die sind
vielleicht so für die Schaufensterdeko oder?
Ja, wahrscheinlich für Deko oder was auch immer, aber die sind so Wasserflaschen groß und ich denke jedes Mal, wofür könntest du diese Dinger benutzen? Das ist so cool. Und ja. Mir fällt noch partout nichts ein, aber irgendwann.
Oh, Frau irgendwann, Holle Cosplay.
Ja, oder irgendwas, was eigentlich sehr klein ist, weißt du, so ein Borger oder ein
oder so. Oh, das wäre wirklich cool.
Aber ja, und nach diesen Kriterien guckt man sich dann so Sachen an.
Du musst ganz kurz auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, weil das habe ich mir eben mal notiert. Du hast nämlich gesagt, mein erstes oder weiß ich gar nicht genau, ob du das auf dein Cosplay bezogen hast, aber irgendwie, das war Cosplay und kein Kostüm. Ja. Wo machst du den Unterschied? Weil, also ich habe mich mal auf einer Motto-Party als Charlie Brown verkleidet. Das war dann sicher ein Kostüm und kein...
Du hast dich aber in Unkosten gestürzt.
Ne? Das war, also ich habe meine wenigen verbleibenden Haare vom Kopf plus meinen Bart abrasiert. Ah. Ich finde, das ist Einsatz.
Das stimmt, das ist Einsatz.
Plus ein gelbes T-Shirt mit schwarzem Gaffer-Tape zu Zickzack Charlie Brown Shirt gemacht und mir einen schwarzen Wollfaden in drei Locken sind es, glaube ich, auf den Kopf geklebt.
Na gut, okay.
Ich finde das ganz gut. Ich bin auch immer erkannt worden als Charlie Brown.
Ja, ich glaube, das ist einfach so ein Trademark mit diesem Pulli schon alleine.
Ja, aber ich finde den Haarverlust am ganzen Kopf.
Das stimmt, hätte ich nicht gemacht.
Ja.
Ja, was ist der Unterschied? Ich glaube, es kommt natürlich darauf an, ob man weiß, was Cosplay ist. Mhm. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass man etwas macht, um es dann zu präsentieren. Mhm. Ich glaube, das ist so der Cosplay-Gedanke. Die Kostüme sind ja auch meistens nicht dafür gemacht, um damit sich großartig bewegen zu können. Also wenn ich teilweise sehe, dass da Leute als mit so Hufen kommen oder mit so Beinen, die quasi das Glied oder das Knie in die falsche Richtung haben und die können sich auch nicht wirklich bewegen. Und es ist teilweise auch super kalt dafür, dass die Buchmessen immer in kalten Jahreszeiten sind.
Das finde ich auch immer bewundernswert.
Und wie gesagt, wie wir eben schon erwähnt hatten, bestimmte Sachen, die jegliche physikalischen Gesetzen widersprechen, die dann nur mit Draht irgendwie montiert sind, bewegen kann man sich in den Dingern nicht. Die sind dafür da, um gut auszusehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Cosplay-Gedanke. Also, dass man sich da hinsetzt und sagt, so, ich möchte die Figur, das Kostüm dieser Figur so nah wie möglich im Original nachmachen und dann möchte ich es präsentieren und möchte das wie so eine Art Modenschau zeigen. Und ich glaube, das war für mich zumindest der Punkt, wo ich gesagt habe, so, und jetzt nehme ich das Ganze ernst. Ich würde nicht sagen, dass Kostümieren weniger ernst ist als Cosplay, um Gottes Willen.
Aber du meinst auch ernst in der spaßigen Form von
ernst. Ja, natürlich, natürlich. Aber ich glaube, dass da nochmal ein anderer Grundgedanke dahinter steckt, wenn man sich irgendwo hinsetzt und sagt, so, und jetzt gucke ich mir dieses Kostüm aus 3 verschiedenen Winkeln an, aus 500 verschiedenen Winkeln an. Ich google tagelang Referenzmaterial und dann suche ich das zusammen und dann versuche ich noch so jeden kleinen Knopf irgendwie nachzubilden. Und das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Anspruch irgendwie an sich selbst natürlich, das nachzumachen.
Gibt es denn auch Leute, Cosplayer, die ausschließlich für Tumblr cosplayen? Also die gar nicht so sehr sich raustrauen oder raus wollen, aus was für einem Grund auch immer?
Es gibt, ich weiß nicht, es kann natürlich sein, es gibt so Leute, die ich weiß nicht, die ich vielleicht nicht so treffe oder so.
Stimmt.
Ich könnte das gar nicht so genau sagen, welche von diesen Menschen, die jetzt Fotosets oder sowas posten auf Tumblr, welche davon trotzdem lieber unter sich bleiben. Den einzigen Unterschied, den ich noch kenne, sind tatsächlich Cosplay, die relativ erfolgreich sind.
Stimmt, was das heißt erfolgreich?
Genau, die Cosplay? Die das professionell machen tatsächlich. Also ich kann da immer nur Rick Bohr nennen, das ist glaube ich ein Holländer. Bin mir nicht ganz sicher.
Ich werde das mal in Google-Detektiv eingeben.
Genau, der macht das professionell und zwar in dem Sinne, dass Ubisoft, die Firma, die Assassin's Creed gemacht hat, ihn in diese Kostüme steckt und ihn auf Conventions oder Werbeaktionen rumlaufen lässt.
Und die stecken ihn in Kostüme, die sie gemacht haben?
Die er nicht selbst gemacht hat.
Okay, ja, dann ist er wahrscheinlich...
Das ist dann immer die große, große Frage. Es gibt auch so den ein oder anderen berühmten deutschen Cosplayer. Es gibt zum Beispiel Farlight, das ist für mich immer die so die... Ich. Genau, die ist ziemlich bekannt für ihr Loki-Cosplay unter anderem. Und die macht auch nicht alle Kostüme mittlerweile selbst. Ich finde das nicht schlimm. Okay. Vor allen Dingen, weil sie hat einfach das Gesicht dafür auch. Ja, also die möchte man auch in ein Kostüm stecken.
Sie ist unheimlich wandlungsfähig. Ja. Ich habe tatsächlich Arne schon im Vorfeld von ihr erzählt, weil ich sie ja so auch als Cosplayerin, als präsentest im Hinterkopf habe. Und sie cosplayt halt auch Loki. Damit hat sie, glaube ich, echt den Vogel abgeschossen hinsichtlich Erfolg. Dann Sherlock, dann kenne ich sie aber noch irgendwie von vor ein paar Jahren, als sie halt viel Gothic Lolita mäßig unterwegs war.
Ihr wisst schon, dass ihr jetzt erwähnt es auch nochmal für alle, die das nicht kennen. Ach so, Gothic Lolita. Ja, also Loki kann man vielleicht mal sagen, ist aus dem Marvel-Universum. Mhm. Also wer Avengers gesehen hat.
Das ist der Bösewicht.
Genau. Was hast du noch alles eben?
Sherlock.
Ja, Sherlock haben wir eben drüber gesprochen.
Genau, und ja, Gothic Lolita, vielleicht kannst du das erklären.
Ich habe damit leider auch nicht so viel zu tun. Mhm. Es ist, glaube ich, auch wieder aus Japan, kann ich mir vorstellen. Die haben halt so super knuffige Kleidchen an. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist super knuffig irgendwie.
Alles rosa?
Genau so. Nicht immer rosa, aber die sehen halt schon ein bisschen aus so wie Puppen, weil die halt wirklich auch sehr ausladende Kleider teilweise haben und dann so Regenschirmchen und so. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass das im Prinzip so ein bisschen das krasse Gegenteil von so einem Bösewicht à la Marvel ist, ist es irgendwie ganz interessant, dass du dann einen und denselben Cosplayer hast, der je nach Kostüm komplett anders aussieht.
Ich muss an der Stelle übrigens, weil du eben sagtest, Cosplay ist nichts, worin man sich ordentlich, oder also nicht zwangsläufig was, worin man sich ordentlich bewegen kann oder was alltagstauglich ist. Ich pendle dreimal in der Woche zu meiner Arbeit mit dem Zug und zurück und bei mir im Zug sitzt eine junge Frau, also ich würde mal denken, die studiert hier in Köln oder so, und die hat ausschließlich tatsächlich so Gothic-Lolita-Kram an. Also die ist Alltagscosplayerin, glaube ich. Das ist,
das gibt es natürlich auch.
Also das finde ich auch einfach total, das ist nochmal so was anderes, ne? Wenn man überlegt, ihr trefft euch auf einer Buchmesse und macht euch dann da eure eigene Blase, die ja auch wieder so ein geschützter Raum ist ein bisschen, ne? Wo ihr dann, gut, vielleicht guckt jemand doof, aber dann sind halt noch 20 andere Leute dabei, die einem Halt geben können, wenn man doof angeguckt wird und so. Und bei der, da denke ich mir immer, boah, die hat aber ganz schön Rückgrat, so durchzuziehen, weil natürlich die steigt in den Zug ein und wird angestarrt.
Im Regionalzug. Ja. Jeder weiß hier in Nordrhein-Westfalen.
Und natürlich gibt es dann auch immer irgendwelche, meistens junge Kerle, die dann noch irgendeinen Spruch hinterherbringen und so.
Reagiert sie da drauf?
Nee.
Okay.
Zieht durch. Also.
Ich habe auch mal in einem Laden in Düsseldorf, damals gab es den noch, der ist inzwischen geschlossen, so ein Japano. Laden, da gab es so Fotobooth, wo man sich fotografieren lassen kann, so japanische Foto, wie heißt das nochmal, Automaten, und das heißt, da kann man auch so Effekte ohne Ende reinladen, wie irgendwelche süßen Sticker-Effekte, und das wurde eben auch so zum Treffpunkt für viele Cosplayer und Mangaka und Manga-Fans. Und da war einer, der so in einem Gothic-Lolita-Kostüm war, und zwar ein Typ. Und der war halt auch voll in seinem Picknickkleid und mit Lippenstift und so weiter und so fort. Und natürlich waren die da auch wieder versammelt. Aber ich muss schon sagen, ich finde das echt mutig, wenn er dann damit rausgeht. Und ich weiß nicht, was die sich dann für Sprüche anhören, weil ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen wäre.
Ich finde es immer, wenn wir auf Buchmessen sind, müssen wir auch in Kostümen dahin fahren. Mhm. Also dann von Bahnhof bis irgendwo bis zur Buchmesse halt. Ich finde das immer super cool. Ich gehe auch dann ganz gerne dann zum Bahnhof ins McDonald's, weil da stehen dann immer noch, also besonders dann sonntags, Abreisetag, schaffst du es nicht, dich noch umzuziehen, wenn du deinen letzten Zug kriegen musst, besonders wenn du 3 Stunden fahren musst. Und dann wenn man dann bei McDonald's sitzt, sitzen überall verteilt Cosplayer. Und es ist super lustig, dass wir waren letztes Jahr in Leipzig dann auch nochmal sonntags bei McDonald's und standen hinter Assassin's Creed Menschen und wisperten schon so, oh, guck mal da, das ist doch hier Ezio und Leonardo. Und dann haben wir uns dann irgendwann oben dann zu denen gesetzt und meinten so, hey, wir haben dich auf der Buchmesse getroffen. Und dann saß drei Tische weiter, saß noch ein Ezio. Und zwar in feinster Assassin's Creed-Manier, so Kapuze tief ins Gesicht gezogen und mimmelte so seinen Big Mac. Und es war großartig. Idee. Und dann irgendwann ja. Ich so, das kann doch nicht sein. Geh doch mal zu dem rüber und sagt ihm, der kann euch zu uns setzen. Das ist doch nicht. Und dann sind wir zu ihm rüber und er war so, oh ja, cool. Und dann saßen dann da die ganzen Assassin's Creed Cosplayer zusammen und aßen bei McDonald's. Und ich finde das super und ich vermisse das im wahren Leben tatsächlich. Mhm. Also ich vermisse es, dass Leute im wahren Leben ihre Begeisterung selten nach außen tragen.
Ja.
Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich so Hinweise entdecke, so T-Shirts oder vielleicht so ein Button irgendwo. Und ich kann mich noch erinnern als Erlebnis, ich hatte Dr. Who-Schuhe an und da hatte ich ganz viele Dr. Who-Zitate draufstehen und stand am Bahnhof und dann kam ein Mädel zu mir und meinte, hey, du hast tolle Schuhe. Und ich war so ganz irritiert und guck auf meine Schuhe, guck sie so an, guck wieder auf meine Schuhe und denk so, Moment, meinst du wegen der, ja. Und ich so, oh Gott, Dr. Who. Und dann sind wir dann zusammen, dann sind wir zusammen nach Hause gegangen und haben nur über Dr. Who geredet und über Sherlock und über alles und es ist, finde ich irgendwie schade, dass man im wahren Leben das nicht so sehr sieht und ich vermisse das Nachbuchmessen immer total. Mhm.
Naja, vielleicht ist es auch, weil man sich durch eine Begeisterung eben auch angreifbar macht, wenn man das so.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, ne?
Ja, du sagst dann halt irgendwie, hallo, ich mag diese Serie und vielleicht gibt es auch viele, die das, du schiebst dich selber in eine Schublade, sage ich jetzt mal dann, wenn man das so negativ sehen möchte und vielleicht haben viele auch diese Schublade nicht. Also
vielleicht muss man noch dazu sagen, dass man nicht nur damit äußert, irgendwie, ich mag die Serie, die irgendeine Serie ist oder so, ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt, wie viele Leute sieht man, die in letzter Zeit mit Breaking Bad Shirts rumlaufen? Das ist überhaupt gar kein Problem, weil das ist keine fantastische Serie, ne? Aber sobald du irgendwas Magisches, irgendwas Zeitreisendes, irgendwas zu, also ne, fantastische oder Science-Fiction Dinge irgendwie befanst, dann damit macht man sich wirklich schnell angreifbar. Ne? Also das ist übrigens auch mit ein Grund, warum ich, ja genau, es ist Nerd-Zeug, ne? Und das ist ist auch mit ein Grund, warum ich dauernd und überall mein Buffy-Fantum so oft einbringen muss, weil mir das so wichtig ist.
Ja,
ne?
Ich bin ja auch Buffy-Fan. Also
aber ich finde das unglaublich toll. Also ich gehe da immer mit der Definition von John Green, was den Nerd angeht, nämlich dass ein Nerd ein Mensch ist, der etwas uneingeschränkt und unironisch absolut lieben darf. Und zwar nicht in dem, ich mag das Weg, sondern in dem, oh mein Gott, das ist so cool, ich bin so begeistert davon Weg. Hm. Und ich bin da furchtbar stolz drauf, dass ich das mache. Ja. Und ich glaube, dass viele Menschen irritiert sind, dass man sich für etwas Fiktives, das nicht echt ist, so begeistern kann.
Mhm. Stimmt, das ist ein guter Punkt.
Aber als Mensch, als Autor, die ich ja selber bin, die dann auch fiktionale Sachen erstellt, ich möchte, dass Leute auch genauso begeistert irgendwann sind von den Sachen, die sie von mir lesen. Und das ist für mich das größte Kompliment, das man machen kann.
Ja, es ist ja auch immer so die Frage, ist eine Welt jetzt nicht echt, bloß weil sie im Kopf gebaut ist, weil es gibt so detailliertes Worldbuilding, also wenn man jetzt fangen wir bei Herr der Ringe an, da hat jemand sich die Mühe gemacht, eigene Sprachen zu entwerfen und Blumen zu beschreiben, seitenlang, und dann sind das ja auch Welten, also das macht Tolkien ja auch deshalb, weil er auch ein Nerd ist, weil er diese Welt begreiflicher machen möchte für jeden. Und insofern wird das auch passieren, dass Leute sich da in diese Welt reinbegeben und dann dort auch sein wollen. Und klar, es gibt natürlich auch immer diesen Vorwurf des Eskapismus.
Ich höre den ja auch öfter, ne? Mhm. Und ich empfinde das gar nicht als wirklich einen Vorwurf, weil ich, weil ich finde, man darf doch auch einfach mal entfliehen können.
Ja, klar,
wollen.
Also ich finde, dass jetzt auch nicht unbedingt sich widerspricht, wenn man halt in eine Fantasy-Welt oder eine fiktive Welt sich flieht. Ich höre auch Politikum und Nachrichten und so weiter. Und es wäre doch auch genauso Irrsinn, wenn ich mich tagtäglich Minute um Minute mit Meldungen aus Syrien umgeben würde. Da würde ich ja auch kaputt gehen.
Und um mal gerade hier die Ebene der Verschwörungstheorien aufzumachen, ob das alles so viel echter ist, was wir da in den Nachrichten mitbekommen.
Das stimmt. Das ist ja auch manchmal Kriegspropaganda kann auch ganz schön fiktiv sein.
Da fällt mir aber noch ein anderer Punkt ein, den ich gerne mal von dir noch da deinen Kommentar zu oder was drüber erfahren würde. Wir haben nämlich jetzt über vieles geredet, was geht und was man machen kann und warum das irgendwie toll ist und so. Aber es gibt sicher auch bestimmte Themen oder Figuren oder Arten des Cosplay, die einfach nicht klar gehen. Also wo man, weiß ich nicht, also
keine Unterhose tragen.
Hellboy, Hellboy-Cosplay, Bösewichte sind Nazis.
Ach so, ja, der Nazi-Cosplay habe ich auch schon gesehen.
Ich stehe auf Bösewichte in Fiction. Jetzt mache ich mal Nazi-Cosplay. So, also ist jetzt das Plumpste, was mir einfällt. Aber.
Also es gibt tatsächlich bestimmte Dinge, die so einfach nicht drin sind. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, wenn man Charaktere cosplayt, die zum Beispiel People of Color sind, also farbig sind, und man selbst es weiß.
Ach, das Blackface.
Und dann sich anfängt, schwarz anzumalen, weil der Charakter schwarz ist. Das geht natürlich gar nicht. Also das hat auch einen historischen Hintergrund. Blackfacing war schon damals was Rassistisches, ist auch heute noch was Rassistisches und deswegen macht man das einfach nicht.
Mhm. Sieht auch scheiße aus.
Es ist auch einfach nicht in Ordnung. Also ja. Es gibt bestimmt jemand, der sagt, oh, ich habe da kein Problem mit, aber insgesamt ist es einfach nicht drin. Mhm. Dementsprechend, man kann Race-Bending machen, auch wenn das auch wieder ein Begriff ist, der ungern benutzt wird.
Kannst du das?
Man könnte jetzt sagen, naja, ich cosplaye, wenn man sagt, ich ändere das Geschlecht, kann man auch sagen, ja, dann cosplaye ich den halt als weiß. Mhm. Man muss aber dazu sagen, dass es in den Medien unglaublich viel Auswahl gibt an weißen Figuren und viel zu wenig an farbigen Figuren und deshalb sollte man dann einfach was cosplayen, was auf einen selbst passt. Und
Aber es spricht ja auch nichts dagegen, einen Charakter zu cosplayen, der schwarz ist, aber man lässt dieses alberne Blackfacing.
Genau, man lässt es einfach komplett weg und man malt sich nicht an und dann ist gut. Und da gab es auch eine Riesendiskussion, weil teilweise zum Beispiel auch Rick Böhr, wo wir eben von geredet haben, für Assassin's Creed, dass er selbst ist weiß, er ist Holländer. Und wenn man Assassin's Creed gespielt hat, dann weiß man, dass die Charaktere teilweise aus Syrien kommen. Oder Connor, der aus dem dritten Teil, der ist Indianer zum Beispiel. Und man hat ihn, halb Indianer, ja. Ist aber trotzdem farbig, so. Ist nicht weiß. Und man hat Rick Böhr dann so ganz leicht angemalt. Also man hat ihn nicht komplett schwarz angemalt, aber man hat ihn dann so doch ein bisschen angemalt. Und es hat eine riesen Diskussion ausgelöst, warum man sich denn dann nicht einfach tatsächlich jemanden holt, der Indianer ist oder der halb Indianer ist und in ein Kostüm steckt. Das wäre ja kein Problem.
Es ist aber wahrscheinlich dann auch schon so ein bisschen Grauzone, oder? Weil Make-up ist wahrscheinlich schon drin, aber wenn man anfängt, sich
Wo fängt die Grenze von Make-up an? Ja. Aber ich denke, sobald man anfangen muss, sich selbst dunkler zu schminken, ist das ein Warnungszeichen. Also so,
verstehe.
Ein Warnzeichen.
Ja, also er sieht ja jetzt auch schon, muss man schon sagen, sehr geschminkt aus. Also normalerweise habe ich jetzt, was heißt normalerweise, ich habe jetzt nicht so viele Cosplayer im Kopf, wo, Make-up spielt schon eine Rolle, aber ich habe das tatsächlich bei Männern noch nicht so intensiv gesehen, wie ich das irgendwie bei ihm sehe. Er sieht ja auch fast dann aus wie so eine Plastikfigur.
Ja. Ja, man sieht es halt wirklich eindeutig, dass die beide ja angemalt sind, muss man sagen.
Das andere ist ja noch Aveline. An der Stelle muss man erwähnen, dass wir hier, dass Sarah ein Bild aufgerufen hat, dass sie sich sicher auch gleich irgendwohin notiert oder sowas, damit wir das verlinken können.
Ja, einfach nur Rick Böhr gegoogelt.
Genau, aber das eine, über das wir gerade sprechen, also da ist er zusammen mit, ich muss zugeben, ich habe
Assassin's Creed. Das ist Aveline Cambrai, so, das ist die Protagonistin aus einem, aus einem Unterspiel. Also es ist auch nochmal ein Spiel von Assassin's Creed. Assassin's Creed Liberations ist leider nur erstmal für die Sony irgendwas erschienen.
Für die Vita.
Genau, für diese Vita-Konsole, die sowieso keiner hat. Mittlerweile auch für die Xbox, nach großer Nachfrage, weil es nämlich eine weibliche Protagonistin ist, was leider viel zu selten vorkommt.
Ja, genau.
Genau, und Aveline ist selbst auch schwarz. Und Ja, da wurde auch ein bisschen nachgemalt. Und das ist, es ist einfach bitter. Es ist
kann
bitter.
Ich tatsächlich nicht sagen, ob sie schwarz ist. Doch, ich glaube, sie ist schon schwarz.
Es ist trotzdem bitter, dass man nicht einfach Leute nimmt, die das einfach sind. Und die dann aber, naja. Und das ist auf jeden Fall, um wieder zurückzukommen, das ist ein absolutes No-Go im Cosplay. Mhm. Wird auch offen kritisiert. Mhm. Und ist auch gut so, dass es kritisiert wird.
Ja. Und was ist mit so Oversexiness? Gibt es da irgendwo eine Grenze?
Stimmt.
Ja, das,
weil ja, da kommen wir sofort zum Thema Cosplay-Creeps und so. Also das ist ein großes...
Ich habe das schon auch gesehen auf Cosplay-Messen. Also nur ganz kurz irgendwie, dass ich mir das nicht ausdenke oder einbilde. Klar gibt es sexy Cosplay. Und ich habe aber auch schon gesehen, wie auf Comic-Messen dann Leute ohne zu fragen dann irgendwo sich verstecken und dann Mädchen fotografieren. Wo ich, also, man darf natürlich niemandem was unterstellen, aber natürlich findet der das geil. Also machen das manche, weil sie es geil finden, dass sie einfach dann Cosplayer fotografieren, weil sie die sexy finden.
Ja, es gab ja auch diese Nummer von der letzten RPC, wo dieses Video, diese YouTuber für...
Ach, war das nicht Gamescom?
Nee. Ja, meine ich auch. Ach so. Ich habe RPC gesagt, genau. Ne? Ja, aber ich meinte
Giga.
Ja, genau, für Giga da ein Video produziert haben, wo sie Cosplayerinnen und zwar auch, also überhaupt Cosplayerinnen, schlimm genug, aber auch noch sehr, sehr junge Cosplayerinnen sexuell belästigt haben und das halt dann irgendwie, ist ja nur ironiemäßig online gestellt und abgefeiert haben. Ja, genau.
Ich habe da was aufgeschrieben.
Ja, okay.
und zwar mein Lieblingsbeispiel ist da der, ich meine, er hieß Greg Benson von Mediocre Films, ist ein amerikanischer YouTube-Sender, der auf der Comic-Con war, bitte frag mich nicht welche.
Wahrscheinlich
San Diego Comic-Con und ein Video gemacht hat, wo er exakt das auch gemacht hat. Er ist zu meistens etwas knapper bekleideten Frauen hingegangen, jungen Frauen, auch wahrscheinlich keine Millionäre, ich hoffe, dass er nachgefragt hat. Aber auf jeden Fall ist er zu denen hingegangen und hat wirklich, wirklich unangenehme Fragen gestellt. So Sachen wie, ja, das ist dein Superheldenname, was ist denn dein Stripperinnenname? Oder wie viele Dates braucht denn ein Nerd, ehe er bei dir rankommt und so? Nice. Also so wirklich fiese Fragen, die nichts mit dem Cosplay zu tun hatten.
Mhm.
Und daraufhin gab es einen riesen Shitstorm. Und er hat dann relativ viel Kritik bekommen, natürlich weniger von den Jungs, weil die Jungs fanden das natürlich alle geil und lustig. Und hat daraufhin ein Video gemacht, ein zweites bei der nächsten Comic-Con, was, glaube ich, Awkward Interviews with Girls on Comic-Con hieß, wo er zu Mädels hingegangen ist und sie so Sachen gefragt hat wie, und schönes Wetter, ne? Und dann zirpende Geräusche und die Moral von diesem ganzen Video war, naja, wenn man mit Frauen nicht über ihre Brüste reden kann, dann kann man über gar nichts mit
man
denen reden.
Man könnte sie auch zum Beispiel fragen, was das für ein Kostüm ist und
genau,
was sie da cosplayen, so wie wir das hier machen.
Und das ist einfach,
gut, das ist assi.
Ja. Und das ist halt wirklich furchtbar. Und das größte, größte Problem ist, dass er dafür noch Applaus kriegt. Hm. Und alle finden das dann super witzig. Und
sagen wahrscheinlich, stellt euch nicht so an.
Stellt euch nicht so an. Und das Hauptargument ist, die wollen das ja. Und das
stimmt,
ist,
die wollen Aufmerksamkeit.
Die wollen die Aufmerksamkeit.
Deswegen darf man sie auch begrabbeln.
Genau. Und das große Problem halt besonders bei Comic-Con, also in einem Nerd- oder Popkulturbereich, der noch gerade so, muss man mittlerweile sagen, von Männern dominiert wird, ist es immer so, dass Frauen entweder da sind, um Männer Aufmerksamkeit zu kriegen oder um Männer Aufmerksamkeit zu kriegen. Also das sind diese beiden, das ist das Einzige.
Das ist nämlich eine große Spannbreite.
Genau, das ist eine große Spannbreite.
Also dieses Vorurteil.
Genau, das ist dieses große Vorurteil. Frauen lesen keine Comics, Frauen spielen auch keine Computerspiele und wenn sie es machen, dann machen die das nur, um Männer zu beeindrucken.
Was sind wir denn dann?
Ich weiß auch nicht.
Die Ausnahme.
Wir sind die einzigen beiden, die das machen.
Ihr und alle Hörerinnen.
Ja.
Und überhaupt.
Und man muss sich auch mal überlegen, natürlich sind teilweise die Kostüme sehr knapp. Das liegt aber auch einfach daran, dass in der Comic-Szene sind die einfach auch nicht besonders viel bekleidet, die Frauen. Und wenn du ein authentisches Cosplay machen
stimmt,
möchtest,
da ist die Vorlage natürlich
dann kannst
auch schon
du auch
so
nicht viel mehr anziehen.
Ja, da wären wir wieder bei dem eben erwähnten Superhelden-Universum
ja, genau.
Mit den
und
Frauen.
Und ansonsten, meine Güte, dann haben die halt nicht besonders viel an.
Ja,
ist doch
also
vollkommen
ich
in Ordnung.
Ich denke halt da immer, man kann auch sagen, bestimmt gibt es die ein oder andere, die das tatsächlich macht, um ihre Brüste zu zeigen und dafür beklatscht zu werden. Mhm. Aber das gibt natürlich niemanden die Berechtigung, jemanden anzugrabbeln, sexuell zu belästigen oder zu verurteilen.
Teilweise sogar anzupacken und sowas.
Ja, also das,
teilweise ist es wirklich, wirklich gruselig.
Gab es da Debatten schon mal irgendwie in Cosplay-Gruppierungen, wo man sich tatsächlich gefragt hat, wie sollen wir damit umgehen?
Es gibt immer wieder Tumblr-Blogs, die solche Leute sammeln, die möglicherweise das auch mit Namen machen, aber teilweise kannst du nur deren Kostüme plus Fotos posten. Also ich komme immer wieder, ich stoße immer wieder auf Posts, wo dann ein Bild von einem Typen ist und dann unten drunter eine Warnung, dass der immer wieder auf...
Ach, ihr redet, ich habe die ganze Zeit an alle möglichen Typen gedacht, die rumlaufen, aber das Problem existiert auch in der Cosplay-Szene selbst.
Naja, es gibt teilweise auch Cosplayer, beziehungsweise man fragt sich dann immer, cosplayt der nur, um dann Mädels irgendwie abzugreifen?
Okay, da habe ich jetzt noch nicht mal dran gedacht. Ich irgendwie...
Nicht so dran
gedacht. Ich hätte, also bin jetzt die ganze Zeit von so dem Schutzraum Cosplay-Community ausgegangen, wo das ja eigentlich jedem, aber natürlich, also ist, die Welt ist nicht so.
Es kommt halt auch ein bisschen drauf an, natürlich, wo man ist. Also ich denke, auf der Comic-Con ist das wesentlich schlimmer als auf der Buchmesse, weil die Buchmesse
riesig groß.
Ja, die Comic-Con ist auch voll. Das ist auch einfach eine Sache, wo auch sehr viel mehr Männer da sind. Buchmessen sind erfahrungsgemäß eher so frauenaffin. Und dementsprechend gibt es da auch nicht so viele Jungs. Und mir ist es zumindest auch noch nie persönlich passiert, dass irgendwer zu mir gekommen wäre und mich irgendwie doof angemacht hätte oder sogar angepackt hätte. Aber es gibt hunderte und tausende Berichte von Mädels, denen genau das passiert ist. Und es ist halt wirklich, wirklich bitter. Also, dass man entweder zu sagen kriegt, ja, du bist ja gar kein richtiger Fan.
Ja, das mit diesem Fake-Geek.
Genau, das Fake-Geek-Girl.
Phänomen.
Du, die dann vielleicht auch ein T-Shirt oder ein Kostüm tragen und dann erstmal ein Quiz bestehen müssen und nach irgendwelchen Details gefragt werden, weil wenn die den Test nicht bestehen, sind sie kein richtiger Fan. Mhm. Oder aber halt doof angemacht, begraben.
Ja, ich habe ja schon mal Comics zu dem Thema gemacht und tatsächlich gab es da auch die ein oder andere Stimme, die meinte, ja, aber warum, das ist doch auch unsere Domäne. Warum müssen denn da Leute reinkommen und das kaputt machen?
Das ist ja echt frech.
Und jetzt auf einmal geben sie sich, früher haben sie uns in die Mülltonne gesteckt und jetzt auf einmal geben sie sich aus, als wären sie eine von uns. Und da spielt dann auch persönliches Trauma mit eine Rolle, habe ich das Gefühl, was natürlich nie eine gute Basis für Pauschalisierung ist. Also Pauschalisierung ist eh nie eine gute Basis für irgendeine Diskussion. Und gleichzeitig war auch wirklich so dieses Männerdomäne. Das wird jetzt auf eine, also ich erinnere mich da, ich glaube, ein Zitat war es irgendwann mal, in der Politik damals, als es immer mehr Politikerinnen gab, gab es da auch sehr viel negativen Gegenwind und Politiker meinten so, nee, da müssen wir, wenn Frauen hier reinkommen in die Regierung, ins Parlament, dann müssen wir auf einmal aufpassen, was wir sagen. Also so nach dem Motto, ich weiß nicht, was man sich da vorstellt, dass man auf einmal die Furzwitze irgendwie einfährt, dass man auf einmal merkt so, oh Gott, jetzt bin ich doch wieder in einem Bereich, wo es um sexuelle Attraktion geht und ich selber muss auch dann irgendwie, fühle mich bedrängt, attraktiv zu sein. Und es ist ganz viel, was ich gehört habe, hat mit Wegnehmen zu tun und nicht koexistieren. Dann kommen ja auch vielleicht Frauen rein, die fordern, ich fände es scheiße, wenn jetzt hier in einem Videospiel nicht mal einmal ein weiblicher Charakter vorkommt und wenn, dann sind das irgendwie nur so fuckable.
Ja, knapp bekleidete Ladies. Ja.
Genau, und dann kommt natürlich ganz oft der Gedanke so, ja, aber nehmt uns das doch nicht weg. Das finde ich ja ein bisschen traurig. Das ist
schon fast süß irgendwie.
Ja, auch ein bisschen Hormon.
Es ist einfach auch bitter.
Aber ich denke tatsächlich, dass das für viele vom Gefühl her tatsächlich auch wirklich um Wegnehmen geht. Also für ganz viele wird es sich so anfühlen.
Auf jeden Fall.
Aber ich, naja, finde ich trotzdem in Ordnung.
Ja, ich meine, es ist jetzt nicht so, ich glaube, man muss sich keine Gedanken darum machen, dass es zu wenig Material geben wird, wo man.
Es gibt auch einfach zu wenig Männerdomänen.
Ja, genau, es gibt so wenig Männerdomänen. Also
das Einzige, was sie jemals hatten, die armen Männer, und dann wird es ihnen weggenommen.
Genau, also und es bedeutet ja auch immer, also man kann ja auch koexistieren und man kann auch.
Ja, um Gottes Willen.
Das, was diese ganze Angst davor ist, so ein bisschen irrational, weil ich nicht so wirklich weiß, was die sich vorstellen, was dann passiert. Um Gottes Willen, man hat einen weiblichen Hauptcharakter, den man mal spielen kann. Und dann bleiben uns nur noch 100.000 andere männliche Charaktere. Also was auch immer, aber das mit dieser sexuellen Belästigung ist ja dann nochmal auch was anderes. Das ist ja dann wirklich konkret auch was, was auch so eine kriminelle Richtung geht, in eine Creepster-Richtung. Und ja, da frage ich mich auch, kann man sich dagegen zusammenschließen? Wird man sowas je zusammen?
Ich glaube, es ist eine Sache, die sich mit der Zeit geben wird. Also es ist natürlich immer sicher zu sagen, lauf nicht alleine rum, auch wenn das natürlich bitter ist, dass man den Frauen sagen muss, lauf nicht alleine rum, anstatt den Männern zu sagen, pack die Frau nicht an.
Ja.
Aber ich meine, man ist selten alleine auf einer Messe. Also man ist ja sowieso immer in großen Gruppen da und man trifft dann auch Leute und so. Und mehr als sagen, Leute, macht das nicht, kann man auch irgendwann nicht mehr. Deshalb hoffe ich einfach, dass es eine Sache ist, die mit der Zeit besser werden wird. Also ich meine, wir sind mittlerweile so weit, wir haben fast 50% Frauen, die Videospiele spielen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 45% oder so. Und es ist einfach ein Trend, der sich so fortsetzen wird. Mhm. Und Frauen so Stück für Stück kommen endlich in Popkulturbereichen an, in denen sie vorher nicht so gern gesehen waren und werden auch immer weiter akzeptiert. Das passiert auch. Es ist halt ein langsamer Prozess und ich hoffe einfach, dass mit der Zeit die Männer lernen werden, dass es einfach nicht zu akzeptieren ist, wie teilweise sich die Männer verhalten und wie krass sie versuchen, Frauen auszuschließen. Und ja, also außerdem muss man, glaube ich, auch sagen, was sie nicht kapieren, ist, dass es eigentlich von Vorteil ist, wenn du noch eine größere Fanbase hast. Weil wenn du doch mehr Menschen hast, die ein Medium mögen, dann wird doch auch mehr dafür produziert und mehr dafür gemacht. Und da kommt dann noch mehr Input rein. Und deswegen ist es eigentlich idiotisch, dass die Männer sich da so klammern an ihr, an einen ihrer Bereiche und sagen, nee, bleib weg. Und was sie nicht kapieren, ist, dass es eigentlich ein Vorteil für alle ist, wenn wir mehr Fans sind.
Ich habe das auch aus kommerzieller Sicht zuletzt gehört und ich glaube, oh Mann, da muss ich jetzt wieder in mein Gedächtnis greifen. Ich hoffe, es ist die amerikanische Serie Teen Titans, aber ich werde das nochmal in den Shownotes dann richtig stellen, falls ich hier falsch lag. Und angeblich hat man da von Produzentenseite gesagt, man hat diese Serie eingestellt, die auch tolle weibliche Superheldenfiguren hatte, weil sie auf die weibliche Fanbase nicht bauen können. Also weil sie da nicht genügend Spielzeug für produzieren können. Also muss man ja auch sagen, das war ja schon immer bei vielen Trickfilmserien auch daran gekoppelt, dass es Spielzeug gibt. Und da haben sie das eben nicht gesehen, dass dann halt Mädchen das Spielzeug kaufen, was sie gerne verkaufen wollen würden.
Hm. Das ist eigentlich bitter, dass man eine Comicserie einstellt, weil es im Prinzip die richtige Anzahl an Fans hat, aber zu viele davon sind Frauen.
Ja, genau, man will diese Fans.
Ja, man will diese Fans nicht. Ja.
Aber also wir reden jetzt tatsächlich über, es gab keine TV-Serie Teen Titans, sondern die...
Doch, TV-Serie.
Okay, ich dachte schon, weil die Teen Titans Hefte, beziehungsweise ich habe die ab und zu mal in Crossovern wahrgenommen. Mhm. Ich bin ja Batman-Leser und oder überhaupt alle möglichen Comic-Leser und habe dann ab und zu auch mal die Teen Titans mitgekriegt. Ich fand die immer ziemlich scheiße, muss
ich sagen. Ja, es kann sein. Ich habe die wirklich nie gelesen. Ich bin ja eh nicht so der Superhelden-Typ. Mhm. Aber ja, anscheinend gab es da, die Serie habe ich auch gesehen. Ich fand die irgendwie ganz lustig. Und da waren total viele enttäuscht, als die abgesetzt wurde.
Ich würde aber, glaube ich, unter Cosplay und überhaupt mehr oder weniger diesen Podcast hier mal einen Strich ziehen, wenn ihr nicht noch, habt ihr noch
Dinge? Könnt noch stundenlang,
Stunden.
Das glaube ich tatsächlich. Aber, also könnte ich auch, glaube ich, mit. aber habt ihr noch irgendwas, was total gefehlt hat? Also irgendein Cosplay-Punkt, den wir noch mal ganz explizit beleuchten müssen.
Ah, doch, eine Frage habe ich. Entschuldige.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe ja danach gefragt. Will das ja.
Mich interessiert nur noch kurz der Aspekt, wie man Cosplay professionell machen kann und wie man das quasi zu Geld machen kann. Weil du meintest ja, du hast ja angedeutet, hier eine Firma wie Ubisoft, die könnte dich dann buchen. Aber kann man das auch unabhängig von Firmen?
Ich selbst Cosplayer ja überhaupt gar nicht, ganz unglaublich weit weg von professionell. Ich kann mir vorstellen, dass es halt interessant ist, wenn man halt auch das richtige Gesicht dafür hat für bestimmte Sachen und auch den richtigen Körper für bestimmte Sachen, dass es dann irgendwann anfängt, dass man auch Kostüme gemacht bekommt und in diese Kostüme gesteckt wird und für bestimmte Fotosets oder Fotoreihen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man da besonders reich mit werden kann. Ich glaube auch nicht, dass man das als Beruf quasi machen kann. Mhm. Aber man wird halt auf jeden Fall online, kann man ganz schön erfolgreich werden.
Wenn, aber was heißt das denn? Dann schaltet man Werbung auf seinem...
Wahrscheinlich. Tumblr. Wahrscheinlich kann man dann Werbung... Man kann ja Blogs auch machen, also unabhängig von Tumblr. Und die sind dann wahrscheinlich auch gut besucht und kann dann seine Bilder, genau wie man auch als Online-Webcomic-Mensch irgendwann
Millionen
verdienen kann, ja. Aber ja, das ist so die einzige. Also Rick Röhr ist so für mich dieses Hauptbeispiel davon, dass ein Mensch, der anfängt zu cosplayen, der dann anfängt, Geld damit zu verdienen, weil Ubisoft auf einen zukommt und sagt.
Ist aber auch, also da wir jetzt schon irgendwie das Cosplay-Thema immer wieder feministisch auch beleuchtet haben, ist schon interessant, dass zumindest aus der deutschen Cosplay-Szene, der Typ, der, also, oder die Person, die damit Kohle verdient, ein Typ ist.
Oder ist der Holländer?
Nee, der ist Holländer.
Okay, dann aus der, aber zumindest.
Ja, das ist zumindest so das Hauptbeispiel von Cosplay, diejenige oder derjenige, der berühmt geworden ist, ist halt dieser Mensch.
Also, ich krieg öfter mal aus, also, wie gesagt, die Tumblogs, die ich da so verfolge, da kriege ich mit, dass es das in den USA wohl schon auch öfter gibt. Dass Cosplayer da, weiß nicht, ob die davon leben, aber zumindest damit Geld verdienen.
Ja, immer mal wieder gebucht werden. Du wirst wahrscheinlich einfach gebucht für solche Werbeaktionen. Okay. Also wenn Spiele rauskommen, Comics rauskommen, Filme rauskommen.
Okay, na gut.
Und Verkauf von Postern und so Zeug.
Ach so, dass du dann signierst, dein Fotoset signierst und Autogramme.
Genau.
Okay.
Wenn sonst nichts Cosplayiges mehr ist, dann hätte ich noch anzukündigen zum Schluss den Gratis-Rollenspieltag am 15. März. Ich habe den im letzten Jahr schon mal angekündigt. Da könnt ihr bitte alle und auch Leute, die nicht vielleicht noch nie ein Rollenspiel gespielt haben, mal in den Rollenspielladen in eurer Nähe, wenn ihr denn einen habt, gehen.
In Bonn zum Beispiel, im Bonner Comicladen gibt es, glaube ich, eine Aktion.
Zum Beispiel. Sonst gibt es auf der Website zum Gratis-Rollenspieltag, die ich verlinken werde, garantiert auch eine Liste mit teilnehmenden Shops und Vereinen und sowas. Und da könnt ihr hingehen und mal eine Runde irgendwas spielen, was die da gerade so anbieten und euch auch gratis Materialien mitnehmen. Da ist sicher wieder viel Tolles dabei. Also zumindest weiß ich, dass der Ludus Leonis heißt sein Label, seinen eigentlichen Namen vergesse ich jedes Mal wieder, aber hab ich ja heute schon viel mit geglänzt, mit vergessen und so, ne? Der hat zum Beispiel, wie im letzten Jahr auch wieder per Crowdfunding, ein Spiel beigesteuert, das man sich mitnehmen kann und so. Das möchte ich euch empfehlen und der Gratis-Rollenspieltag lehnt sich ja oder ist ja ein bisschen abgekupfert vom Gratis-Comic-Tag.
Ja, yeah, Applaus.
Genau, der ist auch nicht mehr so weit weg. Der ist am 10. Mai. Und dann geht ihr alle in eure Lieblings-Comic-Läden und holt euch da am besten Comics ab, die ihr noch nicht kennt. Ne? Weil klar will man als Fan gerne besonders viel von dem Stoff, auf den man steht, aber es lohnt sich auch immer wieder mal nach rechts und links zu gucken.
Genau, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie sagen, was einen da erwartet.
Ich glaube, der Flix steuert irgendwas bei, oder? Meine ich. Vielleicht rede ich auch Quatsch, aber ich habe das so.
Solltet auf jeden Fall früher als ich letztes Jahr da sein.
Ja, genau.
Weil sonst gibt es nur noch die letzten Reste.
Ja, aber auch manchmal, wo sich manchmal Interessantes verbirgt.
Ja, das stimmt manchmal schon, ja.
Ja, also ich glaube, Dani Books bringt etwas raus. Ich weiß nicht, ob es einen neuen Monster Allergy.
Da würde ich dann zum Beispiel mal reingucken.
Ja, ganz
viel toll. Von gelesen, aber noch nie selber.
Es ist sehr, sehr süß und unterhaltsam.
Ja, macht das. Und nehmt vielleicht noch ein Heft oder sowas für Geld mit. Das lohnt sich auch.
Das stimmt, das freut die Läden, die ja auch bezahlen müssen.
Genau, die bezahlen nämlich, also im Gegensatz zum Gratis-Rollenspieltag, werden die Kosten beim Gratis-Comic-Tag von den Ladenbesitzern getragen. Und deshalb ist es eine gute Idee, da auch was zu kaufen.
Genau.
Aber wenn nicht, dann eben nicht. Geht
dann
dahin.
Vielleicht ein andermal.
Genau. Dann herzlichen Dank. Euch und herzlichen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank auch an dich, Fiona, fürs tolle Gespräch.
Also ja, gar kein Problem. Ich hatte sehr viel Spaß.
Und vielen Dank, dass ich, wie gesagt, hier auch co-moderieren, koexistieren konnte.
Ja. Genau, kommentiert fleißig. empfehlt uns weiter.
Freut
und
euch des Lebens.
Auch das ist wichtig. Macht's gut. Tschö.
Tschüss.
Jetzt ein Schokobon.